Herr Landamme, Frau Landesstatthalter, Frau Regierungsrätin, Herr Regierungsrat, geschätzte Landrätinnen und Landräte, Vertreterinnen und Vertreter von der Presse und Gäste. Ich begrüße Sie zur Märzsession mit einer gut gefüllten Traktandenliste. Heute werden wir unter anderem über die Möglichkeit, elektronisch abstimmen, diskutieren. Die digitale Revolution oder Transformation wird Politik in Zukunft noch viel beschäftigen. Ich persönlich glaube, dass Digitalisierung in unserer Gesellschaft einen Wandel bringt, der mit der Dimension des Wandels im Zeitalter der Industrialisierung zu vergleichen ist und dass wir dabei erst am Anfang stehen. Politik wird und muss sich fit machen für die Veränderungen, die da passieren. Die Diskussion heute ist ein Schritt dazu. Ich freue mich auf die Debatte, die wahrscheinlich ja sehr spannend wird werden. Ich habe noch Neuigkeiten. Wie Sie sehen, hat es einen Bildschirm anstatt einer Leinwand. Ich denke, der Landrat Rudi wird froh sein, dass er nicht mehr geblendet wird. Ich hoffe, dass Sie es sehen, was auf diesem Bildschirm steht. Es ist heute der erste Test. Wir von der Ratsleitung und der Regierungsbank können gerade ausschauen, weil auf der anderen Seite ist auch ein Bildschirm. Und ich hoffe, auch das wird funktionieren. Dann ist es noch so, dass eine Liste wird herumgehen. Es ist eine Tabelle, wo man ankreuzeln kann, ob man die Kantonsrechnung in gedruckter Form will oder digital. Es geht nicht darum, wie der Vize vorhin gesagt hat, dass man den Überschuss elektronisch oder gedruckt überweisen, sondern wirklich über die Kantonsrechnung, die wir debattieren. Ich fange gerade an, damit dass ich Sie dem Vizepräsidenten weitergebe und sie wird zu Ihnen kommen. Bitte Sie, die auszufüllen. Nicht ganz so digital ist es am 2. März auf dem Hochheiberg zu und her gegangen. Mein Wunsch nach Rückeroberung vom Tagessieg und Parlamentarier-Skirennen mit dem Gemeinderat von der Stadt Zürich ist in Erfüllung gegangen. Ich will dem Landrat Alois Arnold 81 gratulieren. Er hat den Wanderpreis souverän wieder in Kanton Uri geholt. Herzliche Gratulation. So, wie ich gehört habe, sind wir auch nächstes Jahr wieder zu diesem tollen Event eingeladen. Ich komme zu den Entschuldigungen. Entschuldigt hat sich der Landrat Toni Gamma für die und für die nächste Session wegen der Weiterbildung. Der Landrat Christian Arnold und die Landrätin Nicole Katri. Damit eröffne ich die heutige Session. Wir kommen zur Geschäftsliste. Gibt es da dazu Wortmeldungen? Nicht, dann gehe ich davon aus, dass die Geschäftsliste so genehmigt ist. Dann gehen wir zum Traktandum 1, neue parlamentarische Vorstösse. Es sind vier Vorstösse eingegangen, es sind alles Interpellationen. Wir fangen an mit der Interpellation mit dem Namen «Wie hoch ist die Prämienbelastung für Krankenversicherung im Kanton Uri?» von der Landrätin Silvia Leupli. Frau Landrätin Silvia Leupli, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Am 5. Dezember 2017 hat der Regierungsrat Steuerungsgrössen für die Prämienverbilligung für die obligatorische Krankenversicherung für das Jahr 2018 festgelegt. Im Bericht dazu steht, dass durch die Anpassung der Steuerungsgrössen weniger Versicherte als bisher eine Prämienverbilligung bekommen. Einen tieferen Verbilligungsbetrag bekommen. Damit besteht die Gefahr, dass auch im Kanton Uri vermehrt Familien die Prämienrechnungen für die Krankenkassen kaum mehr zahlen können. Die individuellen Prämienverbilligungen sind 1996 bei Inkrafttreten vom KVG eingeführt worden. weil Krankenversicherungsprämien unabhängig vom Einkommen festgelegt werden, können sonst Familien mit niedrigen Einkommen die hohen Krankenversicherungsprämien kaum verkraften. Seitdem sind aber die Prämien stark gestiegen, so stark, dass Familien manchmal mehr als 20% von ihrem Einkommen dafür ausgeben müssen. Der Bundesrat hat seinerzeit die Prämienlast auf 8% vom Einkommen begrenzen. Es ist bekannt, dass das soziale Ziel heute bei weitem nicht erreicht wird. Gemäss dem Monitoring vom Bundesamt für Gesundheit im Jahr 2015 liegen die meisten Kantone weit drüber. Noch schlimmer, seit 2011 ist das Budget der Kantone für Verbilligungen nicht mehr der Kurve der Prämienentwicklung gefolgt, was mittlerweile zu einem Rückstand von fast 20% auf das Prämienniveau geführt hat. Die jährliche Prämienerhöhung macht sich mit anderen Worten stärker bemerkbar als früher. Das aktuelle System ist nicht mehr auf Kurs. Auch der Kanton Uri hat seine Beiträge an die Prämienverbilligung bei 4,5 Millionen Franken eingefroren, was auch dazu führt, dass weniger Versicherte berücksichtigt werden und die Beiträge tiefer ausfallen als früher. Die Entwicklung widerspiegelt sich in vielen Kantonen, auch in der wachsenden Anzahl von Versicherten mit Betreibungen, weil sie ihre Prämienrechnungen nicht mehr sofort begleichen können und in einer zusätzlichen Belastung der Sozialhilfe in der Gemeinde. Das wirft Fragen auf in Bezug auf Finanzierung und den Zugang zur Pflege, insbesondere für Familien und Alleinstehende. In diesem Zusammenhang wird der Regierungsrat um Beantwortung von folgenden Fragen gebeten. Erstens, für wie viele Haushalte im Kanton Uri ist die Prämienlast höher als 10% vom verfügbaren Einkommen? Zweitens, wie hat sich das Verhältnis seit 2007 verändert? Drittens, wie hoch wäre der finanzielle Bedarf, um das 10%-Ziel bei der Prämienbelastung im Kanton Uri über Prämienverbilligung zu erreichen? Viertens, wie viele Versicherte sind im Kanton Uri von einem Leistungsstopp bedroht oder müssen von der Sozialhilfe unterstützt werden, weil sie Krankenkassenprämien nicht mehr zahlen können? Und fünftens, welche Kosten, zum Beispiel Betriebskosten oder Sozialhilfe, könnten durch einen Ausbau der Prämienverbilligung ungefähr eingespart werden? Wir danken für die Beantwortung von diesen Fragen. Das ist meine Wenigkeit und zweite Unterzeichnerin Mirje Habermacher. Danke.
Danke. Wir kommen zu einer Interpellation vom Landrat Elias Arnold zu Kantonsbeiträgen im Rahmen des Tourismusimpulsprogramms Klammer 4 Quellen, Spa und Fitness Andermatt. Klammer 2. Landrat Elias Arnold, Sie haben das Wort.
Geschätzter Präsident, meine Damen und Herren, Interpellation Kantonsbeiträge im Rahmen des Tourismusimpulsprogramms bezogen auf vier Quellen Spa und Fitness Zandermatt. In der Rührner Zeitung vom 30. Januar war ein Bericht über die Eröffnung von vier Quellen Spa und Fitness vom Hotel Crown in Andermatt. Das vier Quellen Spa und Fitness ist ein öffentlich zugängliches Fitnesscenter mit Wellnessbereich. Am Bericht von der UZ war es zu entnehmen, dass der Kanton das Projekt im Rahmen des Tourismusimpulsprogramms finanziell unterstützt hat. Das Tourismusimpulsprogramm ist ein vom Bund lanciertes Massnahmenpaket. Ziel dieses Programms ist es, die Tourismuswirtschaft zu unterstützen, um die bestehenden strukturellen Herausforderungen zu überwinden. Laut dem Bericht von der Rühner Zeitung hat der Kanton die Möglichkeit, Hotelinfrastrukturanlagen finanziell zu unterstützen. Um eine solche finanzielle Unterstützung zu bekommen, müssen aber ein Mehrwert für alle Gäste von einer Tourismusregion geschaffen werden. In Bezug auf bereits realisierte und zukünftige Tourismusprojekte in Andermatt oder anderen Regionen stelle ich als Befürworter von der Tourismusregion Andermatt mit meinem Zweitunterzeichner, Christian Schwaller, folgenden Antrag. Gestützt auf Artikel 127 von der Geschäftsordnung vom Urner Landrat wird der Regierungsrat ersucht, die folgenden Fragen zu beantworten. Erstens, wie hoch ist der Beitrag vom Kanton absolut in Franken und in Prozent von der Gesamtkosten vom Projekt gewesen? Zweitens, welche Vorgaben müssen zwingend erfüllt sein, um eine solche Unterstützung zu bekommen? Drittens, nach welchen gesetzlichen Grundlagen werden solche finanzielle Mittel gesprochen? Viertens, weil das Gremium entscheidet über die Unterstützung. Fünftens, welche Projekte sind bisher mit welchen finanziellen Beiträgen unterstützt worden? Sechstens, werden im Rahmen vom Tourismusimpulsprogramm ausschließlich Hotelinfrastrukturprojekte unterstützt oder besteht die Möglichkeit, solche Gelder auch anderweitig auszulesen? Dem Regierungsrat wird im Voraus für die Beantwortung der Fragen gedankt.
Danke. Wir haben eine Interpellation von der Landrätin Petra Simme zur Vernehmlassungsantwort zu Sion 2026 der Grünen Regierung. Ich gebe der Frau Landrätin Petra Simme das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich reiche eine Interpellation ein zur Vernehmlassungsantwort von der Uner Regierung zu Zion 2026. Der Regierungsrat vom Kanton Uri hat in positivem Sinn auf eine Vernehmlassung vom Bundesrat zu Beiträgen vom Bund an die Olympischen und Paralympischen Winterspiele Sion 2026 Stellung genommen. Vernehmlassungsantwort von der Uner Regierung zu Sion 2026 ist relativ kurz ausgefallen. Für mich stellen sich diesbezüglich noch einige Fragen. Zumal es sich doch um ein grosses nationales Sportprojekt mit erheblichen Investitionen handelt. Der Nationalrat hat letzte Woche eine Motion gutgeheissen, die eine Bewerbung für Zion 2026 vor das nationale Stimmvolk will bringen. Wenn im Sommer auch der Ständerat Motion unterstützt, muss Zion 2026 am Stimmvolk unterbreitet werden. Sion 2026 wird die Schweiz mindestens 1 Milliarde Franken kosten. Derart grosse Sportprojekte haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie Chancen, aber auch Risiken mit sich bringen. Meines Erachtens reicht die jetzige Vernehmlassungsantwort vom UNER Regierungsrat nicht, um Antworten zu geben, die Voraussetzungen gegeben sein müssen, wenn Uri sich als Gästedestination profilieren und Sportanlagen für Trainings- und Vorbereitungszwecke bereitstellen würde. Weiter wäre der Regierungsrat bereit, finanzielle, personelle und infrastrukturelle Unterstützungen zu prüfen. Welche Auswirkungen die Urner Ausrichtung Sion 2026 haben wird, scheint doch noch sehr unklar zu sein. Inwiefern Uri all die regierungsrätlichen Annahmen erfüllen kann, beziehungsweise auch zu erfüllen vermag, wirft grundsätzliche Fragen auf. Gestützt auf den Artikel 128 von der GEO vom Urner Landrat ersuche ich zusammen mit dem Zweitunterzeichner, mit Hans-Heiri Ziegler, um die Beantwortung von folgenden Fragen. Erstens, auf welche Fakten stützen sich die Aussagen von der Urner Regierung in der Vernehmlassungsantwort zu Sion 2026? Zweitens, wie bzw. was sind die Ergebnisse von der Aufwands- und Ertragsanalyse zu Sion 2026 für den Kanton Uri? Drittens, die Urner Regierung könnte sich laut Vernehmlassungsantwort bzw. parlamentarischer Empfehlung von Andreas Bilger vorstellen, dass der Kanton Uri für Trainings- oder Vorbereitungszwecke genutzt wird. Der Bundesrat hat dazu klar gesagt, dass bei Verbleiben von ungedeckten Kosten die von den Durchführungsorganisationen oder auch von den Durchführungskantonen zu tragen sind. In welchem Umfang wären dort die Risiken für den Kanton Uri? Viertens, rechnet der Regierungsrat in Bezug auf Frage 3 mit zusätzlichen Investitionen in die Sportanlagen oder weitere Infrastrukturen im Kanton Uri? Fünftens, in seiner Stellungnahme hat der Regierungsrat festgehalten, dass er insbesondere im Bereich der Sicherheit ein noch grösseres finanzielles Engagement vom Bund wünscht. Der Kanton Uri sei bereit, die Austragungsorte bei der Gewährleistung der Sicherheit im Rahmen einer interkantonalen Polizeieinsatz zu unterstützen. Die Sicherheitskräfte würden während gut 3 Monaten in den betreffenden Kantonen fehlen. Was hat die Zusage für Auswirkungen auf die Polizeiarbeit in Uri bzw. die Sicherheit in Uri? Sechstens, was würde der Einsatz der Urner Polizeikräfte den Kanton Uri kosten oder könnten die Kosten allenfalls ganz oder teilweise weiterverrechnet werden? Ich bedanke mich auch im Namen von meinem Zweitunterzeichner beim Regierungsrat für die Beantwortung dieser Fragen.
Besten Dank. Ich gebe das Wort der Landrätin Nora Sommer zur Interpellation zur Unterbringung der Mitarbeitenden beim Bau der zweiten Gotthardreher in Geschenen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich reiche zusammen mit den Zweitunterzeichnerinnen Frieda Steffen und Karin Geisser eine Interpellation zum Thema Unterbringung der Mitarbeitenden beim Bau der zweiten Gottröhre in Göschenen. Zur Ausgangslage. In der Sendung «Schweiz aktuell» vom 30. Januar 2018 ist darüber informiert worden, dass im Rahmen vom Bau der zweiten Gottröhre ca. 170 Arbeitende in Göschenen untergebracht werden sollen. Und das für rund 7 Jahre. Das Astra plant für die Unterbringung eine komplett neue Containersiedlung mit Einzelzimmer am Dorfrand von Göschenen aufzustellen. Auch Kantinen für die Arbeiter und Arbeiterinnen sollen neu gebaut werden. Im Bericht war außerdem zu hören, dass die Pläne auf gewissen Widerstand stoßen. Der Historiker Kilian Elsasser bemängelt, dass das Projekt nicht nachhaltig ist und auch im historischen Dorf Göschenen dabei nicht genügend Rechnung getragen wird. Eine zentrale Aufgabe sowohl vom Bund wie auch vom Kanton ist unter anderem auch die Denkmalpflege und der Heimatschutz. Göschenen ist aufgenommen im ISUS, im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung. Speziell erwähnt werden die dreigeschossigen Häuser entlang der Gotthardstrasse nördlich der Göschener Rüss und vor allem die ehemaligen Hotels an der Gotthardstrasse südlich der Brücke. Das Bahnhofgebäude von Göschenen ist das repräsentativste vom ganzen Kanton und verfügt mit dem ehemaligen Bahnhof Büffe über Räumlichkeiten, die sich sehr gut als Verpflegungsort für die Bauphase würden eignen. Statt ausschließlich eine Containersiedlung zu bauen, soll jetzt die Gelegenheit genutzt werden, die alten Häuser oder Hotels zu sanieren, damit ein Teil der Arbeiter in diesen Gebäuden untergebracht werden könnte. Die renovierten und umgebauten Häuser könnten später nachhaltig für die Unterbringung der Angestellten vom Tourismusresort Andermatt benutzt werden. Auch das Bahnhofbuffet würde sich als Kantine eignen. Das Astra argumentiert, dass alles zentral muss sein. Wer Göschenen kennt, weiss aber, dass das Argument nicht wirklich ernst genommen werden kann, da sämtliche Distanzen innerhalb vom Dorf geringfügig sind. Zudem hat die Regierung vor wenigen Jahren ein Projekt zur Wohnbauförderung im Urner Oberland sowie den Seitenteller mit ca. 340'000 Franken lanciert. Problem von diesen Gebieten sind die Abwanderung, die tiefe Bautätigkeit und dass die vorhandenen Bauten teilweise schlecht unterhalten und genutzt werden, hat der Regierungsrat in seiner Botschaft erklärt. Es ist den Interpellantinnen bewusst, dass primär die Gemeinde Göschenen für den Unterhalt vom Dorf verantwortlich ist. Trotzdem hat der Kanton im Rahmen vom Natur- und Heimatschutz sowie in Bezug auf das Projekt Wohnbauförderung eine übergeordnete Verantwortung zu tragen. Er kann der Gemeinde unterstützend zur Seite stehen, vor allem im Hinblick auf den Erhalt Göschenen und die Weiterentwicklung von Göschenen im Zusammenhang mit dem Tourismusresort Andermatt und der Gotthardbergstrecke. Bevor das Projekt im Frühling offiziell aufgelegt wird, möchte die Unterzeichnenden dem Regierungsrat folgende Fragen stellen. Welche Abklärungen hat der Kanton im Rahmen der Unterbringung der Mitarbeitenden beim Bau der zweiten Gotthardröhre bereits getroffen? Welche Projekte sind geprüft worden? Besteht eine Möglichkeit, Haus- und Hotelbesitzer in Göschenen im Sinne der Wohnbauförderung zu motivieren und proaktiv zu unterstützen, damit sie ihre Liegenschaften renovieren bzw. umbauen und Zimmer für die Arbeitenden können anbieten können? Steht es nach dem Wissen vom Regierungsrat den Mitarbeitenden frei zu, eine Wohnung oder ein Zimmer in Göschenen zu mieten, ausserhalb der Containersiedlung? Oder handelt es sich dabei um einen Lohnbestandteil? Wenn die Option nicht bestehen würde, kann mit dem Astra eine verbindliche Abmachung getroffen werden, dass die Möglichkeit geschaffen wird. Kann erreicht werden, dass das historische Bahnhofbuffet als Kantine und Infozentrum genutzt wird und kein neues Kantinengebäude gebaut wird? Sieht der Regierungsrat eine reale Möglichkeit, die renovierten Häuser und oder neu erstellten Container nachhaltig als Unterbringung der Mitarbeitenden vom Tourismusresort zu nutzen? Und kann sich der Regierungsrat vorstellen, im Rahmen von einem runden Tisch mit dem Astra, der Gemeinde Göschenen, den Nachbargemeinden und weiteren Beteiligten mögliche Alternativen zum jetzigen Projekt zu prüfen? Ich danke für die Aufmerksamkeit und für die Beantwortung der Fragen.
Besten Dank. Die 4 Vorstösse gehen jetzt zur Beantwortung an den Regierungsrat. Wir kommen zu Traktandum 2, Detailberatung und Beschlussfassung. zum ersten Traktandum 2.1, Änderung des Gesetzes über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und Volksrecht. Ich gebe dem Präsidenten der Justizkommission, dem Landrat Alex Hinderkomm, das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, am 1. März hat sich die Justizkommission zu ihrer Sitzung getroffen. Die Frau Regierungsrätin Heidi Zkracken, der Herr Generalsekretär Emanuel Strub und Frau Nadia Schuller vom Landratssekretariat haben uns durch die Kommission durch die ganze Sitzung begleitet. Je nach Traktandum sind wir fachlich durch die Herren Roman Balli, Kanzleidirektor, Alexander Funrohr, Rechtsdienst, Marco Achermann, Kantonsplaner und der Frau Christine Arnold-Thalmann, Ratssekretärin, fachlich kompetent beraten worden. Alle Unterlagen zu allen Traktanden sind frühzeitig und vollständig an uns Vertretende von der JuKo zugestellt worden. Wir sind auf alle Geschäfte eingetreten. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die effiziente Zusammenarbeit. Ich starte mit der Ausgangslage. Im Nachgang an Gesamterneuerungswahlen von 2016 hat der Kanton mit den Gemeinden ein Review durchgeführt für mögliche technische und organisatorische Verbesserungen. In diesem Zusammenhang haben die Gemeinden vereinzelt Anpassungswünsche geäussert, die eine punktuelle Änderung von der Urner Wahlgesetzgebung und insbesondere vom Gesetz über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und Volksrecht bedingt. Für den Regierungsrat ist zudem der Zeitpunkt gekommen, den elektronischen Stimmkanal in Uri einzuführen. Es ist eine sehr ausführliche Detailberatung bezüglich der Einführung des E-Voting gehalten worden. Ich gebe Ihnen hier einige Gesprächspunkte wieder. In der JuKo sind mehrere Argumente angesprochen worden, warum mit der Einführung des E-Voting noch gewartet werden soll. Zum einen sei es schweizweit eine Thematik. Die SVP hat eine Initiative angekündigt. Im Luzerner Parlament ist zu dem Thema ein Postulat zum Stopp eingereicht worden. Europaweit sind Projekte in England, Frankreich und Norwegen abgebrochen worden. Das aus einem einzigen Grund. Die Leute seien der Meinung, dass die Systeme nicht sicher sind. Garantie und Sicherheit können wir nicht geben. Systeme können gehackt werden. Uri als kleiner Kanton müsse keine Vorreiterrolle übernehmen. Die grossen Kantone sollen den Marsch vorgeben und Erfahrungen sammeln. Zudem sei dann noch die Verknüpfung mit dem Vorschlagesystem. Das sei nicht notwendig, auch wenn E-Voting eingeführt wird. Zusätzlich sei es nicht praktikabel. Es bietet zwar gewisse Vorteile, gäbe aber auch Probleme, insbesondere für kleine Gemeinden. In der Kommission hat es aber auch Zustimmung für die Vorlage gegeben. Das sei eine gute Sache, der Weg soll geebnet werden. Das Hauptargument zur Unsicherheit sei verständlich. Auf was will ich aber eure warten? Man soll den Schritt wagen. Jede und jeder hat die Wahl, wie sie oder er ihre Stimme abgeben möchte. Die restlichen vorgeschlagenen Änderungen zum WAFG seien sehr sinnvoll und sind unbestritten unterstützt worden. Die JuKo beantragt am Landrat, Artikel 18a bis 18o zu streichen. Die Artikel beinhalten Vorschlagsverfahren für die Majorzverfahren an der Urne. Ebenfalls beantragt die JuKo am Landrat, Artikel 24 bis 24d zu streichen. Die Gesetze beinhalten Bestimmungen zur elektronischen Stimmabgabe. Die Änderungen in Artikel 23 Absatz 2, Artikel 25 Absatz 1, Artikel 29 Absatz 3 und Artikel 50a beinhalten Anpassungen redaktioneller Natur. Die JuKo empfiehlt Ihnen, die Änderungen vom Gesetz über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und das Volksrecht, wie sie im Antrag von der Justizkommission vom 1. März 2018 enthalten sind, zuzustimmen und auf das Geschäft einzutreten. Danke.
Besten Dank. Das Wort zum Eintreten ist frei. Darf ich das Wort geben? Ja, Landrätin Nina Rufener.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Die Die FDP-Fraktion hat an ihrer Fraktionssitzung vom 12.03.18 zum vorliegenden Traktandum Eintreten beschlossen. Das vorliegende Traktandum hat Anlass für einige spannende Diskussionen gegeben. Hauptthemen an den fraktionsinternen Diskussionen sind die Änderung bzw. die Streichung der Artikel 18 und 24. Besonders der Artikel 24 bezüglich der elektronischen Stimmabgabe war umstritten. Die Meinung, den Weg für die elektronische Stimmabgabe zu ebnen, hat zwar teilweise Unterstützung gefunden, jedoch lässt die Frage über die Sicherheit zu viele Lücken offen, um den Artikel vollumfänglich zu unterstützen. Aufgrund von dem hat die FDP-Fraktion den Antrag von der Justizkommission grossmehrheitlich unterstützt.
Landrat Alois Arnold, 81, ins Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die SVP-Fraktion hat die Änderungen vom Gesetz über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und Volksrechte an der Fraktionssitzung eingehend beraten. Die SVP-Fraktion ist für Eintreten. Die Fraktion teilt die Meinung, dass das Gesetz, welches letztmals im Jahr 1979 revidiert wurde, ist, einige Anpassungen an die heutige Zeit nötig hat. Änderungen, welche vor allem für die Gemeinden von Nutzen sind, werden für uns auch nicht bestritten. Die SVP-Fraktion stellt sich aber klar hinter einen Kommissionsantrag, dass die Artikel, welche das Vorschlagsrecht gestrichen werden. Das hätte auf Gemeindesebene zu unnötiger Bürokratie geführt und wäre vor allem auch für Kandidaten, welche auf Gemeindesebene für ein Amt kandidieren, mühsam. Ebenso klar steht die Fraktion hinter dem Antrag, sämtliche Artikel, welche das E-Voting betreffen, zu streichen. Die SVP-Fraktion ist nach wie vor nicht überzeugt, dass das E-Voting eine absolut sichere Sache ist. Ebenso hätte mir die Meinung nicht geteilt, dass der Regierungsrat den Zeitpunkt der Einführung des E-Voting bestimmt. Die SVP-Fraktion ist, wie eingangs erwähnt, für Eintreten und wird dem Geschäft gemäß Kommissionsantrag zustimmen.
Ja, Landrat Adriano Pradendi, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Die Meinungen von der Fraktion SP Grüne zur Einführung von E-Voting sind sehr unterschiedlich gewesen. Und darum sind zwei IT-Experten eingeladen worden, die die beiden Standpunkte für und gegen die Einführung vertreten haben. Nach lebhafter Diskussion ist man grossmehrheitlich der Meinung gewesen, dass der Druck, etwas zu ändern und die Sicherheit der Datenübermittlung zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gegeben sind. Darum sind die Artikel 24 bis 24d wie von der Justizkommission vorgeschlagen, zu streichen. Das Vorschlagsverfahren, wie im Artikel 18 vorgesehen, wird ganz klar und einstimmig abgelehnt. Die Möglichkeit, auf Situationen in der Woche vor der Wahl zu reagieren, muss unbedingt bestehen bleiben. Artikel 18 soll darum, wie von der Justizkommission vorgeschlagen, gestrichen werden. Auch unterstützt werden alle von der Justizkommission vorgeschlagenen redaktionellen Änderungen. Wir sind offen für Neuerungen, sind aber der Meinung, der Zeitpunkt für die Einführung von E-Voting ist zu früh. Wir sind uns bewusst, dass es wieder eine Weile wird gehen, bis das Gesetz noch einmal geändert wird. Aber wir sind überzeugt, weil im Moment kein Druck da ist, dass Diskussion und die Einführung zu einem späteren Zeitpunkt keinen Nachteil und Problem bringen. Fraktion SP Grüne ist für Eintreten und wird den Antrag von der Justizkommission einstimmig unterstützen.
Weitere Voten zum Eintreten. Landrat Andreas Bilger, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch die CVP-Fraktion hat das Geschäft behandelt und ist für Eintreten. Wir haben uns bereits anlässlich der Vernehmlassung kritisch gegen das E-Voting und das Vorschlagsverfahren geäussert und die Meinung ist ja weiterhin da bei uns in der Fraktion und wird aufrechterhalten. Zwar können wir zur Kenntnis nehmen, dass in der Stellungnahme vom Regierungsrat bzw. in der Vorlage festgehalten wird, dass E-Voting sicher soll sein. Tatsache ist aber, dass für die Sicherheit des Systems kein Gewähr abgegeben werden kann und auch Missbrüche nicht ausgeschlossen werden können. Ein grosses Unbehagen und Misstrauen besteht sicherlich auch in der Bevölkerung und viele Politiker, auch solche, die im IT-Bereich tätig sind, haben sich in letzter Zeit kritisch über das E-Voting geäussert. Aufgrund von dieser Ausgangslage sind wir der Meinung, dass bereits das Unbehagen und das Misstrauen gegenüber von der Einführung des E-Voting für Momente zu führen muss, dass der Kanton Uri keine gesetzliche Grundlage schafft, auf die Einführung somit verzichtet und erst mittelfristig wieder abklärt, ob das E-Voting in Frage kommt. Nicht ideal ist auch die Verknüpfung von der E-Voting-Vorlage mit der Einführung vom Vorschlagsverfahren. Das Vorschlagsverfahren ändert in den kleinen Gemeinden vor allem die traditionelle Kandidatensuche und wird aktuell nicht zur Vereinfachung der Kandidatenbestimmung führen. Es gibt Beispiele von kleineren Gemeinden, wo das wenig praktikabel wird sein, bei 2 bis 3 Landratskandidaten und 40 bis 50 Personen, die gerne abstimmen, müsste man schon im Vorfeld fast die Hälfte der Bevölkerung, die aktiv ist, auffordern, sich schriftlich zu einem Kandidaten zu äußern. Nicht ideal ist auch, dass man bei der E-Voting-Vorlage einerseits per E-Voting muss abstimmen, auch in den Gemeinden, wenn es eidgenössische und kantonale Abstimmungen gibt. Wenn es aber nur kommunale Abstimmungen gibt, dann wäre es möglich, auf das E-Voting wieder zu verzichten. Auch das ist nicht gross nachvollziehbar und wenig praktikabel. Aufgrund von diesen Argumenten, wenn wir das E-Voting ablehnen als Vorschlagsverfahren, sind sonst einverstanden mit allen anderen weiteren Änderungen, die vorgeschlagen werden. Danke.
Das Wort zum Eintreten ist weiter frei. Wir dürfen das Wort geben. Ja. Frau Regierungsrätin Heidi Zgraken, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Eintreten, danke der Justizkommission für die Beratung dieser Vorlage. Ich danke euch für die interessanten Diskussionen und Input, die jetzt gekommen sind. Die Vorlage, die Ihnen vorliegt, die hat ja 2 Teile. Der erste Teil, da geht es um technische und organisatorische Verbesserungen. Das sind im Wesentlichen Änderungswünsche der Gemeinden, wo wir regelmässig nach einem Wahlgang oder einem Abstimmungsgang natürlich mit den Gemeinden auch wieder erheben, sodass das Abstimmungswesen im Kanton Uri auch immer auf dem neuesten Stand ist und den Anforderungen der Gemeinden, die ja das Ganze auszählen müssen, entsprechend tun. Also es geht um Fragen wie Einsätze ins Urnenbüro, Fristen für Ersatz, Neuwahlen, Auszählungsbeginn und so weiter. Und ich habe gehört, in diesem Bereich dann sie ja die Vorlage auch mehrheitlich unterstützen. Also die Vorlage geht nicht nur um Electronic Voting. Selbstverständlich ist aber der zweite Teil jetzt in der Diskussion das Bias de Resistance, wo sie sehr intensiv dort beschäftigen. Zu Recht, das ist auch ein wichtiges Thema. Der Regierungsrat hat in der Vernehmlassung natürlich schon festgestellt, dass das umstritten ist. Aber der Regierungsrat hat ganz bewusst wollen, das Thema am Landrat vorlegen, um die Diskussion zu ermöglichen und um auch zuhanden vom Volk über diese Thematik zu diskutieren. Der Bundesrat hat im Jahr 2017 zum elektronischen Wählen und Abstimmen Ja gesagt. Er hat die Möglichkeit geschaffen, dass man das jetzt auf kantonaler Ebene einführen kann. Das heisst, es gibt eigentlich 3 Stimmkanäle, die man so könnte nutzen könnte. Urne, brieflich, wo ja heute der grosse Teil der stimmberechtigten Wählen tut, oder eben als dritten Stimmkanal das elektronische Stimmen. Es ist natürlich klar, das braucht ein sicheres System und der Regierungsrat wird auch nur weitergehen, wenn das sichere System da ist. Er will aber am Volk auch vorschlagen, dass man ins digitale Zeitalter schreitet. Im Zusammenhang mit dem Electronic Voting geht es eben auch darum, dass sich Personen anmelden müssen. Und darum in den Artikel 18 die neue Thematik von dem Anmeldeverfahren, wo wir ja sonst im Kanton Uri bis anhin nicht kennen. Andere Kantone kennen das bereits. Wenn denn das Electronic Voting nicht kommt, könnte jetzt beispielsweise heute der Landrat trotzdem beschließen, Anmeldeverfahren nicht zu führen. Aber ich habe gehört, da ist man auch nicht so begeistert, oder dass man das separat würde einführen würde, ist aber auch nicht notwendig. Vielleicht noch schnell 2, 3 Themen zur digitalen Zukunft. Also, wir sind ja alle mitten in einer Umwälzung hin zu einer digitalen Welt, beziehungsweise wir sind mitten drin. Wir alle hier innen, vermute ich jetzt einmal, sind nicht Digital Natives. Ja, also nicht mit dem geboren. Aber was mich immer wieder erstaunt, auch für mich selber, wie schnell wir bereit sind, elektronische Vorteile, die das digitale Zeitalter bietet, eben auch zu übernehmen und Hand zu haben. Das heisst, das wird unsere Zukunft erleichtern. Es wird unsere Zukunft massiv prägen, Gesellschaft, Wirtschaftspolitik. Wir wissen nicht genau, wohin es geht, aber die Zukunft wird sicher kommen. Es hat grosse Auswirkungen auf Demokratie. Man geht davon aus, dass, oder ich gehe davon aus, dass die direkte Demokratie oder das Agieren in kleinen Einheiten, so wie wir in der Schweiz haben, ein Vorteil ist für die digitale Zukunft auch, weil die Partizipation für die Leute immer wichtiger ist, die direkte Partizipation. Von dem her sind wir in einem Zukunftsmodell mit unserer alten, altehrwürdigen Einrichtung in der Demokratie. Jetzt ist für den Regierungsrat das E-Voting natürlich ein Teil von dieser Zukunft und die Vorbereitungen schlagen wir dem Landrat vor, dass man die würde treffen. Ich habe das, glaube ich, da innen auch schon gesagt. Es gibt einen Historiker, der heisst Steinberg. Der hat einmal gesagt, falls die Welt untergehen würde, wird er im Kanton Uri wohnen, weil da käme es 3 Wochen später. Und das E-Voting wäre jetzt ein bisschen eine Gegenbewegung zu dem Wort vom Historiker. Denken Sie auch daran, das Volk hat mit dem Artikel, mit dem bestehenden Artikel 24, bereits Stossrichtung für elektronisches Wählen ja mal gut geheissen kann. Und einfach gesagt, der Landrat soll dann entscheiden über die Führung. Wir haben jetzt einen Schritt, wollen weitergehen. Selbstverständlich, Sie entscheiden, Sie sind Gesetzgeber, Sie sagen dem Regierungsrat, wohin es geht. Ich bin froh über die Diskussion. Jetzt zu den Anträgen der Justizkommission. Sie haben gehört, der Regierungsrat würde am Electronic Voting gerne festhalten. Wir sehen aber, dass da schwerlich Mehrheiten zu gewinnen sind heute, wenn ich das Eintreten richtig verstanden habe. Und darum ist er dann auch folgerichtig der Meinung, falls Sie das E-Voting nicht wollen, dass man dann die Artikel 18, die mit dem Anmeldeverfahren zu tun haben, auch würde folgerichtig streichen. Hingegen ist der Regierungsrat sehr froh, wenn die anderen Bereiche, die Gemeinden dann betreffen, am Volk vorgelegt werden. Dann hat es noch einige redaktionelle Änderungen von der Justizkommission oder Präzisierungen. Dort ist der Regierungsrat einverstanden.
Besten Dank. Eintreten ist nicht bestritten und GEHO das beschlossen. Wir gehen in die Detailberatung, erste Lesung. Erstens Grundzug von der Revisionsvorlage. 1.1 allgemeine Anpassungen und Vereinfachungen. 1.2 Einführung von E-Voting als ordentlicher Stimmkanal in Uri. Das geht bis Seite 4. 1.2.1 Anmeldeverfahren für die Stimmberechtigten, die E-Voting nutzen wollen. 1.2.2 Vorschlagsverfahren für Behördenwahlen im Majorzverfahren an der Urne. Das geht bis Seite 6. 1.3 Normstufen. Zweitens Vernehmlassungsverfahren. Drittens bundesrechtliche Vorgaben zum Wahlverfahren vom Nationalrat. Dann würden wir in die Beilage gehen zum Gesetz, zu den einzelnen Artikeln. Ich gehe Artikel durch. Artikel 3 Absatz 2. Artikel 9a Absatz 3, Artikel 10 Absatz 4, 5 und 6. Artikel 16. Artikel 17. Dann kommen wir zum Artikel 18. Dort liegt der Antrag von der Justizkommission vor. Und ich habe gehört, dass die Regierung nicht einverstanden ist mit dem Antrag. Dann wurden wir gerade über den ganzen... Also gibt es Bemerkungen gerade zu dem? Und sonst wurden wir über den Antrag gerade abstimmen. Keine Bemerkungen? Okay, dann tue ich den Antrag von der Justizkommission zur Abstimmung stellen. Wenn Sie den annehmen wollen, dann können Sie das mit der Ja-Taste. Und wenn Sie den Regierungsratsantrag befürworten wollen, dann Sie das mit Minus-Taste, Enthaltung, Null-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 59 Ja-Stimmen und einer Enthaltung dem Antrag von der Justizkommission zugestimmt. Dann gehen wir auf Seite 5 von der Beilage, Artikel 19a. Artikel 20, Artikel 21, Artikel 22, Artikel 3, ja, Andreas Bilger.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, zu Artikel 22, und zwar geht es nicht um die Sachüberschrift, sondern um den Inhalt. Es ist so, wir haben in Artikel 22 die Zustellung geregelt. Und bis anhin ist in dieser Vorlage die Zustellung im Bereich, was darf sie kosten, nicht Thema gewesen. Wir haben zwar im Vorfeld in der Stellungnahme festgehalten, und jetzt komme ich zum Anliegen, dass wir selber prüfen, ob wir nicht zukünftig bei Abstimmungen und Wahlen die Abstimmungsunterlagen portofrei kann wieder retournieren seitens vom Stimmbürger. Es ist ja so, dass ich im 16. mal eine kleine Anfrage gemacht habe, ob man das könnte irgendwo prüfen. Man hat gesagt, man nimmt das auf, es ist dann untergegangen. Wir haben es, wie gesagt, in der Stellungnahme genommen. Da ist auch nicht gekommen. Und bei der Justizkommissionssitzung haben wir auch wieder darüber diskutiert und haben gesagt, gut, dann machen wir es vielleicht später einmal. Wie es aber so ist, in der Zwischenzeit ist in Bern oben wieder etwas gelaufen in dieser Angelegenheit und der Nationalrat hat am 17. März 2018 mit 109 zu 73 Stimmen und 8 Enthaltungen eine Motion gutgeheissen, die fordert, dass vorfrankierte Stimmkuverts zukünftig bei Wahlen zuzustellen sind, und zwar schweizweit. Also wir haben eine Motion in Bern, die grundsätzlich fordert, dass portofrei das Stimmmaterial zurückgeschickt werden kann. Ich bin der Meinung, das Vorgehen ist ja grundsätzlich bürgerfreundlich und gut. Was in Bern auch rausgekommen ist, bei den Argumenten, die Steigerung von den Abstimmungen, also von den Stimmberechtigten, die abstimmen, ist jeweils 2%. Das hätte man feststellen können. Also, wenn man das so macht, dann sind 2%, die mehr gehen abstimmen. Jetzt stellt sich die Frage, wir haben das auch noch mal in der Fraktion diskutiert, eine Rückmeldung haben wir nicht bekommen, ob das noch kurzfristig könnte aufgenommen werden. Machen wir das nicht noch kurzfristig aufgrund von dieser Ausgangslage? In Artikel 22, ich habe jetzt keine Folie, weil das so kurzfristig alles war, geht es um die Zustellung und dort heisst es, die Stimmberechtigten können das Rücksendekuvert A in dem vom Gemeinderat bezeichneten Briefkasten werfen, B. während der ordentlichen Schalteröffnungszeiten bei der Gemeindekanzlei abgeben oder C. der Post frankiert übergeben. Grundsätzlich kann man das C ja anpassen und sagen, der Post portofrei übergeben. Die Frage ist jetzt natürlich, wer zahlt die Übung? Meine Abklärungen haben ergeben, wenn wir das würde portofrei zukünftig regeln, dann ist es so, bei 25.500 Abstimmungsberechtigten würde das 85 Rappen plus 12 Rappen Bearbeitungsgebühr, so sind die Regelungen, insgesamt 24.735 Franken kosten. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass 50% an die Abstimmung gehen. Macht noch 12.367 Franken. Gehen wir mal davon aus, dass von diesen 50% höchstens 50% dann das Ganze brieflich zurückschicken. Dann sind wir noch eins beim halben Betrag und sind dann irgendwo noch eins bei 6.000 Franken pro Abstimmungsgang oder halt ein bisschen mehr, wo das Ganze würde kosten, wenn man das portofrei würde organisieren. Im Moment komme ich einfach mal mit der Idee und noch nicht direkt mit dem Antrag. Man hätte dann noch die Möglichkeit von einer zweiten Lesung. Wie gesagt, in Bern ist eine Motion hängig. Meines Erachtens ist das bürgerfreundlich. Die Kosten sind überschaubar, ob jetzt das der Kanton zahlt oder die Gemeinde. Wenn es jetzt die Gemeinde müssen zahlen, kann man es ja noch einmal abbrechen, die 6.000 bis 10.000 Franken auf die Gemeinde verteilt, pro dem, wo das zurückschickt. Der Betrag wird noch kleiner. Was auch noch zu erwähnen ist, habe ich jetzt vergessen zu sagen, berechnet wird von der Post nur das Porto, wo wirklich eine Rücksendung erfolgt ist. Also man muss nicht pauschal 25.000 Franken zahlen, das ist noch wichtig, dass man das weiss. Also pauschal für 25.500 Personen zahlen, sondern nur für die, die zurückgeschickt haben. Ich weiss, das ist alles relativ kurzfristig, aber das Thema haben wir schon lange vorgebracht und zwar jetzt eventuell oder Zeit, da noch eins etwas dazu zu machen, dann Redli 3 oder eventuell das noch mit aufzunehmen. Könnte auch in einer zweiten Lesung sein. Danke.
Ja, Frau Regierungsrätin Heidis-Kraken, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke dem Landrat Bilger für die Überlegungen. Sie haben es gehört, er verlangt eine portofreie briefliche Abstimmung und Kanton und Gemeinde sollen Portokosten übernehmen. Vielleicht ein paar Überlegungen zum ganzen Thematik brieflich abstimmen, Kosten, Stimmbeteiligung und so weiter. Es ist heute so, dass im Kanton Uri die meisten ja brieflich abstimmen. Es ist übrigens bei der Einführung von der brieflichen Abstimmung etwa die gleiche Diskussion geführt worden wie beim E-Voting. Heute ist das briefliche Abstimmen sehr, sehr gut anerkannt, oder? Also etwa in 90% von allen Fällen haben die Stimmberechtigten ihre Stimmkuvert in besonderen Briefkasten von der Gemeindekanzlei geben. Also Gemeindekanzlei kann man gratis machen. Das heisst, es wählen rund 90% die Form. Der restliche Teil von etwa 10% dann auf dem Postweg das machen. Und das, spricht jetzt der Landrat Andi Bilger an, das kostet etwas. Also die 85 Rappen. Es ist Sache der Kanton, über eine so eine allfällige Übernahme von der Portokosten zu entscheiden. Ein Drittel der Kantone übernehmen heute die Kosten für den Rückversand der Stimmkuvert. In anderen Kantonen ist es den Gemeinden überlassen, ob sie den Stimmberechtigten die Kosten abnehmen wollen. Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema in Bezug auf die Frage der Stimmbeteiligung, Stimm- und Wahlbeteiligung. Also eine höhere Stimm- und Wahlbeteiligung ist sicher in jedem Fall erwünscht. Oder? Wir wollen ja informierte, aktive Stimmbürgerinnen und Stimmbürger und eine höhere Stimmbeteiligung ist erwünscht. Jetzt, was hat das vermutlich eine fertige Auswirkung? Was man sicher kann sagen, der negative Anreiz, also wenn Sie für die Stimme gewährt, wenn Sie nicht stimmen, etwas zahlen, der hat einen unglaublichen Einfluss. Der Kanton Schaffhausen hat das schon seit ewigen Zeiten und die haben regelmässig die höchsten Stimmbeteiligungen. Da kostet es viel lieber, wenn ich nicht stimme, weil ich muss das Gewehr zurückschicken. Und das kostet viel lieber. Die haben hohe Stimmbeteiligungen. Jetzt, ob die Stimmbeteiligung erhöht würde, wenn man portofrei das könnte machen, man redet hier, habe ich gehört, von 2%. Dann würde ich kurz ausführen, zum Beispiel Zielen. Ich meine, Zielen kann brieflich übernimmt die Gemeinde, Porto. Und interessanterweise haben wir Zielen immer die tiefste Stimmbeteiligung. Oder von den tiefsten. Vielleicht wäre es jetzt noch tiefer, wenn Sie es nicht kennt mit den Portokosten. Das weiss ich nicht, oder? Aber offensichtlich ist es nicht so, dass es extrem grosse Auswirkungen hat. Jetzt, in den Augen vom Regierungsrat, sind die 85 Rappen für die briefliche Ausübung vom Stimmrecht nicht eine unzumutbare Hürde. Die direkte Demokratie entfaltet ja ihre Überzeugungskraft nicht nur dadurch, dass man portofrei an den Stimmgewehr abgeben kann, sondern es kostet auch Zeit. Also ich muss ja zum Beispiel die Stimmunterlagen und alles lesen. Also Demokratie kostet also monetär jetzt vielleicht die 85 Rappen oder eben zu einer Zeit. Und der Regierungsrat erachtet es als zumutbar, dass die Stimmberechtigten die Portokosten dann tragen, weil sie haben ja die Möglichkeit, in die besonderen Briefkästen von der Gemeinde ihre Stimmkuvert zu geben. Und so können sie auch die Portokosten zahlen. Übrigens haben wir im Kanton Uri inzwischen ja mehr Gemeindekanzleien als Poststellen. Aber es ist ein anderes Thema. Also, wir meinen, es ist vertretbar, auch in Bezug auf Kosten, dass die Stimmberechtigten, wenn sie brieflich abstimmen wollen, das Porto dann übernehmen. Was heikel ist, das hat der Landrat Andi Bilger selber angesprochen, wir haben keine vorgängige Vernehmlassung bei den Gemeinden gemacht. Er hat ausgeführt, dass er das schon mal ja, vorgebracht hat in einer Frage. Das ist uns untergegangen, das tue ich auch bedauern. Aber ohne Kenntnis von den konkreten administrativen und finanziellen Auswirkungen die portofreie briefliche Abstimmung heute beschließen, fände ich heikel, weil man Gemeinden nicht kennen, befragen oder vernehmen lassen. Und darum meine ich auch jetzt mit diesen Argumenten, die Sie von uns vom Regierungsrat gehört haben, könnte man wirklich das Thema nachher in einer zweiten Lesung noch mal anschauen. Dann wüsste ich auch mehr über Gemeinden. Oder? Also die nächste Sitzung ist im April, da könnten wir Ihnen en Detail etwas sagen über die Haltung der Gemeinden.
Danke. Gibt es da weitere Wortmeldungen dazu? Dann gehen wir weiter zu Artikel 23. Dann kommen wir zu Artikel 24. Das ist wieder Antrag Justizkommission. Artikel 24a bis 24d streichen. Ja, Landrätin. Ja, dann Huber sind zu Wort. Sorry,
gerade das Blick. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich merke, Widerstand ist zwecklos, aber ich versuche es jetzt gleich noch ein bisschen kritisch, die ganze Angelegenheit, auch noch meine Meinung einzubringen. Ich teile grundsätzlich die Meinung, dass der Kanton Uri in diesem Thema keine Vorreiterrolle soll übernehmen und es auch sinnvoll ist, wenn man jetzt die Bestrebungen auf Bundesebene beobachtet, bis allfällige Sicherheitslücken auch geschlossen sind, bevor man weitere Investitionen in diesem Bereich tätigen. Mit dem klaren Verdikt wird jetzt aber am E-Voting im Kanton Uri für die nächsten, mindestens nächsten 10 Jahre oder auch länger, definitiv der Riegel geschoben, was ich persönlich sehr bedauere. Ich verstehe nicht, warum die Justizkommission nicht in Betracht gezogen hat, den aktuellen Artikel 24 dahingehend zu belassen, dass der Landrat weiterhin Kompetenz hat, über den definitiven Entscheid von der elektronischen Stimmabgabe zu entscheiden und zusätzlich eben Absatz 4 dahingehend geändert hätte, dass er über die Ausgabenkompetenz zuständig wäre. Damit hat man sichergestellt, dass man eben keine Vorreiterrolle hat, hätte aber die anderen Artikel können belassen. Sobald die technischen und organisatorischen Sicherheitsanforderungen es auch zugelassen hätten, hätte der Landrat Kompetenz gehabt, unter Abwägung von den dann zumal vorliegenden Sicherheitsaspekten über die elektronische Stimmabgabe zu verfügen, weil er eben schon über die notwendigen gesetzlichen Grundlagen im Gesetz eben verfügt hätte. Und das wäre meines Erachtens ein bisschen weitsichtiger gewesen und es hätte nicht so eine Signalwirkung gehabt, dass man jetzt grundsätzlich die elektronische Stimmabgabe nicht mehr will. Mit der radikalen Streichung von Artikel 24 und allen anderen Artikeln betreffend E-Voting wird meines Erachtens einer fortschrittlichen Handhabung von der Stimmabgabe im Kanton Uri wo einerseits eben auch die Stimmbeteiligung hätte fördern und andererseits auch hätte dazu beitragen, dass es zum Beispiel auch nicht mehr ungültige Stimmen gäbe, dort man jetzt eigentlich jegliche Zukunftschancen grundsätzlich jetzt entziehen. Ich bin keine IT-Experte, aber ich staune manchmal schon nicht schlecht, wenn ich eben feststelle, dass doch auch ein grosser Anteil an Personen hier innen bereitwillig ihr Leben auf Facebook und auf Instagram veröffentlichen und auch sonst vorbehaltlos in wesentlichen Lebensbereichen auf digitale Kanäle bauen. Hingegen am Staat in Sachen Datenschutz eigentlich jegliches Vertrauen entziehen. Und das ist für mich schon leicht absurd. In dem Sinn, ich hätte das ein bisschen anders gehandhabt und bedauere das, dass man jetzt grundsätzlich einfach sagt, die elektronische Stimmabgabe ist kein Thema mehr, eigentlich auch für die Zukunft. Und ich bin überzeugt, man hätte damit können einen Schritt vorwärts machen und nicht jetzt definitiv auf die Thematik verzichten. Danke.
Stellt Sie einen Antrag dazu, oder? Gibt es noch Wortmeldungen zu dem Artikel 24? Ja, Landrat Michael Arnold.
Geschätzter Präsident, meine Damen und Herren, ich unterstütze ein Stück weit meine Vorrednerin, wobei ich glaube, der Trend ist klar, wie heute eben abgestimmt wird und man darf jetzt das auch nicht falsch interpretieren, dass der Landrat komplett gegen eine Digitalisierung ist. Aber grundsätzlich, Digitalisierung heisst ja, für die Gesellschaft, für die Industrie, Tourismus und aber auch die Politik, dass es um Effizienzsteigerung soll gehen. Effizienzsteigerung, die aus meiner Sicht häufig über Kosten getrieben sein, dass man effizienter wird. Beim E-Voting könnte es auch sein, dass es nebst den tieferen Kosten eine höhere Stimmbeteiligung gegeben, vielleicht junge, vielleicht Leute mit eingeschränkter Mobilität. Aber die Randbedingungen, die uns heute noch nicht bekannt sind, sollen doch klar darauf hinweisen, dass man das erwarten soll. Und ich will das einfach als Botschaft mitgeben. Also es ist nicht ein Zeichen, dass der Landrat gegen Digitalisierung ist, sondern dass man da einfach aufgrund von der Sicherheitsbedenken Demokratie nicht will gefährden. Danke.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Sonst würden wir über den Antrag von der Justizkommission abstimmen. Wenn Sie dafür sind, der Artikel 24a bis d zu streichen, dann können Sie das mit der Plus-Taste beziehen. Wenn Sie dagegen sind, Minus-Taste, Enthaltung 0-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie hat mit 55 Ja, 4 Nein-Stimmen und einer Enthaltung der Streichung von dem Artikel 24a bis d zugestimmt. Ich würde gerne noch einmal zurück auf Artikel 23 Absatz 2. Dort hat es eine redaktionelle Änderung gegeben. Das ist auch im Justizkommissionsantrag drin. Ich gehe davon aus, dass die Regierung mit dem einverstanden ist. Dann gehen wir weiter zu Artikel 25. Der ist nicht drin. Der ist aber im Antrag von der Justizkommission. Ist eine redaktionelle Änderung. Ich gehe dort davon aus, dass der Regierungsrat mit dem einverstanden ist. Dann kommen wir zu Artikel 28. Artikel 29 Absatz 3, auch dort ist eine redaktionelle Änderung der Justizkommission. Auch dort gehe ich darauf aus, dass der Regierungsrat einverstanden ist. Artikel 31 Absatz 2, Artikel 32, Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe C, Artikel 37, Artikel 40, Artikel 41, Artikel 43, Artikel 45, Artikel 50a, dort steht aufgehoben. Das stimmt so nicht. Das ist euer Antrag von der Justizkommission, eure redaktionelle Änderung. Aber dort gehe ich darauf aus, dass der Regierungsrat damit einverstanden ist. Der Artikel 65 Absatz 1 Ersatz von Begriff. Den haben wir zu Römisch 2. Dort könnte man den zweiten Satz streichen, weil die Anträge von der Justizkommission angenommen worden sind. Dann gehen wir zurück zu Seite 15. Fünftens, finanzielle Auswirkungen. 5.1 Allgemeines. 5.2 Einführungskosten. 5.3 Kosten für einen laufenden Betrieb. 5.4 Einsparpotenzial. 6. Finanzielle Auswirkungen. 7. Antrag, aber da wir ja zweite Lesung haben, werden wir dort bei der zweiten Lesung dazukommen. Stellt niemand den Antrag, die zweite Lesung zu streichen? Dann kommen wir zum nächsten Traktandum. Wir kommen zum Traktandum 2.2, Änderung vom Gesetz über Verhältniswahl vom Landrat, Proporzgesetz. Das Wort zum Eintreten würde ich gerne dem Präsidenten der Justizkommission, dem Landrat Alex Inderkum, geben.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich beginne mit der Ausgangslage. Das Bundesgericht hat das Urner Wahlsystem in den Gemeinden als verfassungswidrig eingestuft, weil ihre Landräte nach dem Proporz wählen. Daher muss der Kanton Uri bis zur nächsten Gesamterneuerungswahl vom Landrat im 2020 über ein bundesgerichtskonformes Wahlsystem verfügen. Anlass zu dem Urteil war eine Beschwerde von 8 Stimmberechtigten gegen den Beschluss vom Urner Regierungsrat vom 29.09.2015 betreffend Weisungen über die Gesamterneuerungswahl vom Landrat für die Legislaturperiode 2016 bis 2020. Mit dem vorausliegenden Vorschlag vom Regierungsrat zur Änderung vom Gesetz über die Verhältniswahlen vom Landrat soll der Auftrag vom Bundesgericht gesetzesgeberisch fristgerecht umgesetzt werden. In den 8 Gemeinden, wo ihre Landräte nach dem Proporz wählen, soll der bisherige Wahlmodus durch eine doppelte Puckelsheim ersetzt werden. Die 12 Majorzgemeinden sind von dieser Vorlage nicht betroffen. Während der Vernehmlassungsphase hat die CVP, die FDP und die SVP sowie die Gemeinderäte von Flielen, Seedorf, Attighäusen und Schattdorf gefordert, dass das Majorzsystem nicht nur wie bisher in den Gemeinden mit einem oder zwei Landratssitz, sondern neu auch in denjenigen mit 3 und 4 Landratssitz vorzusehen ist. Um genau diese Thematik ist es in der Diskussion und Beratung in der JuKo primär gegangen. Wie Ihnen mittlerweile bekannt ist, schlägt Ihnen die JuKo bezüglich der Ausdehnung vom Majorzsystem auf Gemeinden mit 3 und 4 Landratssitz das vor, was auch in den Vorschlägen aus den Vernehmlassungsantworten von den gerade erwähnten Parteien und Gemeinderäten steht. Um das Majorzwahlsystem auf weitere Gemeinden als bisher auszudehnen, muss die Kantonsverfassung angepasst werden. In der JuKo sind deshalb Chancen und Risiken diskutiert worden. Die Änderung der Kantonsverfassung muss immer von der Bundesversammlung gewährleistet werden. Trotz Gutachten Reichli ist die JuKo der Ansicht, dass die Bundesversammlung die von ihnen beantragten Änderungen der Kantonsverfassung gewährleisten kann. Als Gründe davon sind seitens der JuKo-Mitglieder aufgeführt worden, dass das Bundesgericht ein gemischtes Wahlsystem mit Majorz- und Proporzwahlen akzeptiert, dass die vom Bundesgericht verlangten Voraussetzungen auch auf Gemeinden mit 3 und 4 Landratssätzen zutreffen, nämlich die sehr tiefe Bevölkerungszahl in den Majorzgemeinden. Man kennt sich, gewählt werden Köpfe und nicht Partien. Die geringe Bedeutung von Partien und damit die Zugehörigkeit der Kandidaten zu einer bestimmten Partie. In den kleinen Gemeinden fehlen oft Ortsparteien. Die grosse Autonomie der Urner Gemeinden. Auch in der JuKo ist beraten worden, wie am besten vorzugehen sei, um das Anliegen umzusetzen. So ist diskutiert worden, ob das Geschäft ein Regierungsrat zurückgewiesen werden soll oder ob die JuKo am Landrat direkt eine Änderung der Kantonsverfassung vorschlagen kann oder soll. Als klar war, wie Artikel 88 der Kantonsverfassung geändert werden sollte und um keine Zeit zu verlieren, verzichtet die JuKo auf einen Umweg über eine Rückweisung des Geschäfts. Das auch, weil die Geschäftsordnung vom Landrat das Berufs- und Antragsrecht der Kommissionen ausdrücklich nicht nur auf die vom Regierungsrat vorgeschlagenen Bestimmungen beschränkt. Siehe Artikel 28 Absatz 2 der GO. Damit die Gründe der JuKo für ihren Antrag zur Änderung der Kantonsverfassung nachvollziehbar sind, hat JuKo ihren Antrag schriftlich begründet. Die Ausführungen haben sie bereits erhalten. Ich verweise darauf. Auch haben sie auf Anregung der JuKo die Synopsis zum Proporzgesetz erhalten. Das vor allem auch deshalb, weil die JuKo noch Änderungen beantragt, die über die Vorlage ausgehen. Die weiteren Änderungen zum Proporzgesetz sind allerdings eher redaktionelle Anpassungen. Kommen wir zu den Erläuterungen der Änderungsanträge. Artikel 1 Absatz 2 ist anzupassen, wenn die Kantonsverfassung geändert wird. Artikel 15 Absatz 1, allenfalls Listenverbindungen, ist zu streichen, weil es solche gemäss Vorlage vom Regierungsrat nicht mehr gibt. Artikel 17 Absatz 1, nie wird die Standeskanzlei die Listen veröffentlichen, also nicht mehr der Gemeinderat. Artikel 29 Absatz 3, das Gesetz über Amtszwang ist im 2016 abgelöst worden und durch das Gesetz über die Besetzung der Behörden ersetzt worden. Der Hinweis im Proporzgesetz ist damals versehentlich nicht angepasst worden. Die JuKo beantragt, auf das Geschäft einzutreten und ihren Antrag zuzustimmen.
Besten Dank. Das Wort zum Eintreten ist frei. Landrat Thomas Huwiler, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, unsere Fraktion ist für Eintreten. Wir unterstützen den Vorschlag vom Regierungsrat einstimmig, weil er verfassungskonform ist. Die Vorlage ist für uns ein Kompromiss, an dem wir zustimmen können, auch wenn wir nicht mit allem zufrieden sind und einiges lieber anders gehabt hätten. Der Antrag der Justizkommission verurteilen wir als willkürlich. Das Bundesgericht sagt klar und deutlich, dass das aktuelle Urner Wahlverfahren verfassungswidrig ist. Es ist arrogant, wie sich die bürgerliche Mehrheit verhalten tut, indem sie das alte System sogar noch ausbauen will und 4 neue Majorzgemeinden schaffen will. Das demokratische Prinzip, dass jede Wählerstimme gleich viel zählen muss, wird mit dem Antrag der Justizkommission ganz klar missachtet. Etwas macht uns stutzig. Wenn es der CVP, der FDP und der SVP ein so grosses Anliegen ist, die Zahl der Proporzgemeinden zu verkleinern, wieso haben sie das nicht in den letzten 30 Jahren schon gefordert? Für uns sieht das jetzige Manöver nach einer Trotzreaktion nach dem Motto aus, wenn wir in der Proporzgemeinde den Doppelproporz einführen wollen, so wenigstens in möglichst wenigen, nämlich 4 statt 8. Oder ist das, was hier durchboxen soll werden, reine Machtpolitik, um kleinen Partien zu schaden? 2012 hat die Urner Stimmbevölkerung Nein zu einer Ausweitung vom Majorzwahlsystem auf alle Gemeinden und zur Abschaffung vom Proporzsystem gesagt. Das jetzt via Hintertüren teilweise doch noch einzuführen, ist für Uri unwürdig. Meine Damen und Herren, Zeiten, wo am Stammtisch oder in Hinterstuben die Landratssitze verteilt worden sind, die sind vorbei. vom deutschen Mathematiker, Naturforscher und Experimentalphysiker Georg Christoph Lichtenberg. Er hat im 18. Jahrhundert gelebt und gewirkt, stammt das Zitat: Ob es besser wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht. Dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll, ist gewiss. Aber sicher nicht so, wie es die Justizkommission will. Danke.
Das Wort zum Eintreten ist weiter frei. Ja, Landrat Alois Arnold, 81, das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die SVP-Fraktion hat die Änderung des Proporzgesetzes intensiv und kontrovers an der Fraktionssitzung beraten. Der Grossteil der Fraktion kann den vorgeschlagenen Änderungen des Proporzgesetzes mit den entsprechenden Anträgen nicht folgen. Exponenten aus der SVP-Fraktion haben sich in den vergangenen 10 Jahren mehrmals zu den zahlreichen Vorstössen der linken Parteien geäussert, indem wir den jeweiligen Vorschlägen zur Änderung unseres Proporzgesetzes eine Abfuhr erteilt haben. Wir haben uns immer für das aktuelle und vom Urnenvolk mehrmals bestätigte Wahlsystem ausgesprochen. Auch die vorliegende Änderung des Proporzgesetz wird von der SVP-Fraktion als nicht zielführend beurteilt. Auch wenn wir in der Vernehmlassung nur die kleinstmögliche Variante von doppelten Puckelsheim mit einer gleichzeitigen Verfassungsänderung befürwortet haben, so stößt auch diese mittlerweile auf grossmehrheitliche Ablehnung. Der Hauptgrund dieser grossmehrheitlichen Ablehnung kann sicherlich mit der positiven Entwicklung der eingegebenen Standesinitiative jetzt in der abgelaufenen Frühjahrssession im Ständerat geführt werden. Angesichts dieser sieht sich die SVP-Fraktion grossmehrheitlich bestärkt, zuerst den Ausgang der Standesinitiative im Bundesparlament abzuwarten, bevor man sich dem bundesgerichtlichen Urteil fügt. Die Fraktion ist für Eintreten und wird nebst den Regierungsrätlichen auch den Antrag der Kommission grossmehrheitlich ablehnen und stattdessen die Rückweisung des Geschäfts beantragen. Die Begründung wird nach dem Eintreten erfolgen. Danke.
Das Wort zum Eintreten ist weiter frei. Ja, Landrätin Nina Rufener, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Die FDP-Fraktion hat an der Fraktionssitzung vom 12.03.18 zum vorliegenden Traktandum Eintreten beschlossen. Das vorliegende Traktandum weist eine gewisse Komplexität auf und hat dementsprechend auch ausführliche Diskussionen mit sich gebracht. In den vergangenen Landratswahlen hat sich gezeigt, dass eine Gemeinde mit 3 oder 4 Landratssitzen Zugehörigkeiten von den Partien nicht entscheidend für deren ihre Wahl war. Auch in diesen Gemeinden werden Köpfe gewählt und da die Wähler die Personen und nicht die Partien kennen und wählen. Oftmals liegt es daran, dass die Bevölkerungszahl nicht hoch ist und der Gemeinde die Vertretung der Ortsparteien fehlt. Der Vorschlag in den 8 Gemeinden, die bis anhin mit dem Proporzgesetz gewählt haben, Mandat künftig nach dem doppelten Puckelsheim zu verteilen, ist in der FDP-Fraktion eher kritisch diskutiert worden. Der Vorschlag von der Justizkommission, die Majorzwahl im Kanton Uri auf weitere Gemeinden auszudehnen und dem doppelten Puckelsheim nur in Gemeinden mit mindestens 5 Landratssitzen anzuwenden, ist zuerst grundsätzlich grossmehrheitlich unterstützt worden. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen in Bern wird aber die FDP-Fraktion grossmehrheitlich den Rückweisungsantrag unterstützen.
Danke, Landrat Andreas Bilger, hat das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, es wird jetzt relativ bald um einen Rückweisungsantrag gehen. Und ich kann hier mitteilen, im Namen der CVP-Fraktion, dass wir da grossmehrheitlich auch dafür werden sein. Auch wir haben zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der Standesinitiative, die von den Kantonen Uri und Schweiz eingereicht worden sind, der Ständerat nun beraten hat und der Meinung ist, dass zukünftig Kantone wieder sollen über ihr Wahlverfahren selber entscheiden, ohne grosse Einflussnahme des Bundesgerichtes. Es ist auch richtig, wir sind der Meinung, dass die vorherrschenden konkreten Verhältnisse abgebildet werden und wir selber schlussendlich sollen bestimmen, wird dann schlussendlich das Volk sein, wie wir abstimmen in Zukunft. Wir sind bis anhin klar der Meinung gewesen, dass mit dem Mischsystem, mit der Ausweitung auf die Gemeinden mit 3 und 4 Landräten, ein guter Kompromiss vorhanden ist. Und zwar ein Kompromiss, der ja links-grün entgegenkommt, weil der Puckelsheim dort auch drin war und mit Arroganz und hinterwälterischem Vorgehen hat das überhaupt nichts zu tun, sondern es war eine saubere Analyse gewesen, wo man zum Schluss kommt, dass das Bundesgericht aber auch das Gutachten die Verhältnisse in den 3er- und 4er Gemeinden gar nie geprüft hat. Die Frage hat sich gar nie gestellt und wir haben das jetzt, wie das auch richtig ist, in einem demokratischen Prozess analysiert und kommen klar zum Schluss, dass das gewährleistet werden kann. Und darum habe ich keinerlei Verständnis, dass die SP und die Grünen, die vermutlich jetzt vor einem Scherbenhaufen hocken, uns jetzt eine Arroganz vorwerfen, wenn wir ja mit einem Kompromiss kommen, wo die grossen Gemeinden mit dem Puckelsheim können abstimmen. Also mache ich nur ein Fragezeichen, aber lassen wir das jetzt. Grundsätzlich stellt sich jetzt noch die Frage der Rückweisung. Wir werden dort dafür sein und sind auch der Meinung, dass dann der Regierungsrat abzuwarten hat, was der Nationalrat als nächstes wird sagen. Offensichtlich im Mai oder eventuell dann nach der Sommerferien wird das Ganze behandelt. Und dann können wir das sauber wieder analysieren und schauen, wie wir das weitermachen. Vielleicht bleibt alles beim Alten. Das wäre mir eigentlich auch gleich. Danke.
Das Wort zum Eintreten ist weiter frei. Ja, Landrätin Silvia Leupli. Auch nicht. Ja. Das Wort zum Eintreten ist weiter frei. Ja, Frau Regierungsrätin Heidi Zgraken, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben hier eine interessante Vorlage vor uns, eine interessante Ausgangslage. Ich danke Ihnen danken für Ihre Eintretensvoten. Und ich würde Ihnen gerne beim Eintreten jetzt die Überlegungen vom Regierungsrat näher bringen. Zur Ausgangslage nochmal, dann zur Vorlage vom Regierungsrat, zur Vorlage, wie sie die Justizkommission dort beurteilen und dann schließlich noch 2, 3 Worte zur Thematik von der Rückweisung, wie es jetzt angesprochen worden ist. Gut. Also. Gemäss Bundesverfassung sind ja Kantone zuständig für die Regelung des Verfahrens von ihren Wahlen für Behörden. Jetzt in den letzten 15 Jahren hat das Bundesgericht eine Praxis entwickelt. Was ist ein verfassungskonformes Wahlsystem? Und das Bundesgericht hat die Erfolgswertgleichheit bei Proporzwahlen sehr hoch gewichtet. Und es sagt, zusammengefasst, grundsätzlich, entweder haben wir Wahlkreis mit 10 Sitzen oder man macht die Mandatsverteilung nach der Methode von dem sogenannten doppelten Puckelsheim. So hat der Kanton Aargau in Schaffhausen-Nidwalden Zug Schweiz nach Bundesgerichtsentscheid ihre Wahlsystem angepasst. Alle wählen jetzt nach dem doppelten Puckelsheim. Es sind noch andere Kantone, die nach dem System wählen. Zürich war der erste und sind an sich mit dem System zufrieden. Was haben wir im Kanton Uri für die Situation? Sie kennen das. Wir haben ja im März und Juli 2014 das hier im Landrat diskutiert. Da ist es ja um den Bericht gegangen zum Postulat Moretti. Dazu hat der Regierungsrat gesagt, dass bei einer Anfechtung wahrscheinlich das Urner Wahlsystem an der bisherigen Rechtsprechung vom Bundesgericht kaum würde standhalten. Wir haben die verschiedenen Lesungsmöglichkeiten mit Vor- und Nachteilen ja aufgezeigt und wir haben vorgeschlagen, man soll das Mischsystem beibehalten, einfach in der Proporzgemeinde mit dem doppelten Puckelsheim wählen. Der Regierungsrat war dazu mal unsicher gewesen, wir haben das hier diskutiert, würde das Bundesgericht überhaupt akzeptieren? Man hat dann für die gesamten Erneuerungswahlen im 2015 die Weisung vom Regierungsrat erlassen und es ist dann die Beschwerde an das Bundesgericht gegen das Zürner Wahlsystem ergangen. Und kommen jetzt zur Vorlage eben vom Regierungsrat, die sich erstützt auf das Urteil vom Bundesgericht. Im Urteil vom 12. Oktober 2016 hat das Bundesgericht die Beschwerden von den 8 Urner Stimmberechtigten gutgeheissen und hat gesagt, dass der Wahlmodus in den Gemeinden, wo man dort nach dem Proporz wählen, eben verfassungswidrig sei. Und im Sinn von einem Appellationsentscheid hat das Bundesgericht die zuständigen Behörden des Kantons Uri, das heisst also Regierungsrat und Landrat, aufgefordert, im Hinblick auf die nächsten Gesamterneuerungswahlen vom Landrat im Jahr 2020 eine verfassungskonforme Wahlordnung zu schaffen. Die Wahlen werden ja im März 2020 sein. Es reicht also nicht, wenn der Regierungsrat oder der Landrat das Wahlsystem 2020 parat hat, sondern man braucht mindestens ein halbes Jahr Vorlauf. Das Bundesgericht hat den zuständigen Behörden vom Kanton Uri in seinem Urteil Leitplanken gesetzt, wie der Bundesgerichtsentscheid gesetzgeberisch umzusetzen wäre. Und hat ausdrücklich erklärt, und das war sicher ein Erfolg, dass Thurner Landratswahlen in Gemeinden mit bis zu 2 Landratssitzen weiterhin im Majorzverfahren durchgeführt werden können, falls, und sagt es ausdrücklich, falls in Gemeinden mit mindestens 3 Sitzen nach einem echten Proporzwahlsystem eben nach dem doppelten Buckelsheim gewählt werden. Die Vorlage vom Regierungsrat hat jetzt den Vorteil, dass sie weder eine Änderung der Kantonsverfassung brauchen, die keine Gewährleistung der Bundesversammlung bedingt. Ich habe gesagt, wir sind zeitliche enge Frist bis 2020. Und bei dieser Vorlage, die Ihnen der Regierungsrat vorliegen tut, schliessen Sie euch ein Anfechtungsrisiko aus. Also wir haben kein Gewährleistungsrisiko, wir haben nicht für die Bundesversammlung und wir haben kein Anfechtungsrisiko. Da kann man davon ausgehen, dass das ausgeschlossen ist, weil das Bundesgericht der Systemwechsel, wenn er mir als Regierung Ihnen vorschlägt, ausdrücklich gut heissen tut. Es kommt noch dazu, es war eine wichtige Überlegung beim Regierungsrat, dass das Wahlsystem, das wir Ihnen vorlegen, das der Regierungsrat Ihnen vorlegen tut, am Volkswillen am nächsten kommt. Wir haben jetzt rund seit 20 Jahren mit diesem System gewählt. Es ist direkt eingeführt worden und bestätigt worden. Und es ist auch indirekt bestätigt worden, indem man andere Wahlsysteme eben abgelehnt hat durch eine Bevölkerung. So. Ich gehe nicht zum nächsten Schritt, also die Regierungsvorlage. Die Vorlage von der Justizkommission. Die Justizkommission will euch das bewährte gemischte Urner Wahlsystem mit Majorz- und Proporzgemeinden beibehalten. Neu will die Justizkommission jetzt aber die Majorzwahl auf Gemeinden mit 3 Landratssitzen und 4 Landratssitzen ausdehnen. Das würde die betreffen. Die Gemeinden Attighausen, Flielen, Seedorf und 4 Sitz Silen. Und wir haben es gehört, Mitreden vom Herrn Präsident, das braucht eine Anpassung der Kantonsverfassung. Nach Auffassung vom Regierungsrat wäre es nicht wünschenswert, ich habe das vorhin schon ausgeführt, wenn der Kanton Uri bei einer künftigen Anfechtung, davon müsste man ausgehen in diesem Fall, vom Bundesgericht Uri gezwungen werden, das Wahlsystem, das man jetzt vorgelegt hat, erneut zu revidieren. Wir haben ja in der Vernehmlassung gesehen, dass diese Thematik kommt. Und Sie wissen, dass der Regierungsrat nicht ohne Not Vernehmlassungsergebnisse einfach dort umstürzt. Aber in dem Fall, weil es so eine wichtige Frage ist, hat der Regierungsrat das genau abgeklärt und hat schauen, ob der Vorschlag verfassungskonform wäre. Und wir haben mit einem Experten, beim Professor Paul Reichli, ein Rechtsgutachten zu diesen Anfechtungsrisiken eingeholt. Der Herr Reichli kommt dann eindeutig zum Schluss. Sie haben ja das Gutachten auch bekommen. Das, ich zitiere, das Bundesgericht führt in seinem Urteil zum Urner Wahlrecht zudem ausdrücklich aus, dass die Landratswahlen in Gemeinden mit bis zu 2 Landratssitzen weiterhin im Majorzverfahren durchgeführt werden können, falls in Gemeinden mit mindestens 3 Sitzen nach einem echten Proporzwahlsystem gewählt werde. Und zitiere weiter, zunächst ist das Majorzprinzip laut Bundesgericht dort ausgeschlossen, wo die Kantonsverfassung oder die kantonale Gesetzgebung die Proporzwahl vorsieht. Das ist in der Urner Kantonsverfassung der Fall. Diese sieht vor, dass in Gemeinden mit 3 oder mehr Landratssitzen nach dem Proporzwahlsystem gewählt wird. Und beim Kanton Appenzell-Ausserrhoden hat dann das Bundesgericht dazu mal gesagt, zum Proporzprinzip übergehen müssen, falls die Parteibindung der Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat in den Vordergrund rückt. Jetzt, was heisst das für eine Kantonurie? Die Justizkommission begründet ja ihrem Antrag zur Ausdehnung von der Majorzwahl auf Ätiki rausfliehen, Seder von Zillen, im Wesentlichen damit, dass in diesen Gemeinden die Parteizugehörigkeit der Kandidierenden eine untergeordnete Bedeutung zukäme. Dazu tut der Regierungsrat Folgendes festhalten. Das Bundesgericht erklärt bei seiner Beurteilung von dieser Frage von der Wichtigkeit der Parteizugehörigkeit der Kandidaten für den Wähler entscheidende untergeordnete Rolle der Parteizugehörigkeit darf nicht leichthin angenommen werden. Und die Beurteilung von der Justizkommission, dass in den genannten Gemeinden, Attighausenfliehlen, Seedorf, Sillen, bei der Landratswahl Parteizugehörigkeit eine geringfügige Bedeutung zukommt, dort müsste man ja dennoch den Umstand in Betracht ziehen, dass man in diesen Gemeinden Ortsparteien, Sektionen von Kantonalparteien selbstverständlich hat. Wir haben in den letzten Wahlen jeweils ja Parteilisten aus diesen Gemeinden bei diesen Proporzwahlen von CVP, FDP und SVP, die mit eigenen Listen antreten sind. Und interessanterweise ist jetzt gerade zu dieser Frage von Proporz- oder Wahlsystem, Parlamentswahlrecht der Kantone, eine Publikation erschienen. Und die Publikation ist vom Herr Andreas Glaser. Und er tut zu dieser Thematik Parteistrukturen im Kanton Uri Folgendes ausführen. Ich zitiere. Der Umstand, dass sich im Kanton Uri die landrätliche Sitzordnung nach Fraktionszugehörigkeit richtet und die Vorgehensweise, gemäß welcher Abstimmung im Landrat regelmäßig nach politischen Blöcken durchgeführt werden, tragen nicht dazu bei, die bestehenden Zweifel zu mindern. Zitat Ende. Anders als die Vorlage vom Regierungsrat, weil die Vorlage von der Justizkommission ja eine Änderung von der Kantonsverfassung, das braucht, wir haben es gehört, die Gewährleistung von der Bundesversammlung. Wir haben, das nenne ich wiederholen, ein doppeltes Risiko, neben dem Anfechtungsrisiko, also dass die Vorlage noch einmal vor Bundesgericht wird gehen, haben wir eben das Risiko von der Nichtgewährleistung von der Bundesversammlung. Das hat die deklaratorische Wirkung. Das heisst, dass die Vorlage, die mit der Annahme von der Volksabstimmung in Kraft hätte treten, gerade mit der Nichtgewährleistung der Bundesversammlung rückwirkend nichtig wäre. Also man hätte nachher keine Anpassung von dieser von unserer Kantonsverfassung. Also ich habe ausgeführt die Ausgangslage. Jetzt habe ich geredet zur Vorlage vom Regierungsrat und von der Justizkommission. Und jetzt möchte ich gerne noch etwas sagen zum Rückweisungsantrag. Das scheint ja hier innen in ihren wertvollen Diskussionen, die sie ja hatten zu dem Thema in den Fraktionen. Das stelle ich fest. Zwei, drei Themen, die ich Ihnen zum Bedenken geben will. Bekanntlich hat ja der Ständerat die letzte Woche als Erstrat die Urner Standesinitiative Uri und Zug, die Urner und Standesinitiative beziehungsweise eben die Vorlage, die er daraus gemacht hat, für einen Bundesbeschluss über die Wiederherstellung von der Souveränität der Kantone bei Wahlfragen debattiert. Mit 26 Ja zu 15 Nein hat er dort zugestimmt. Und die Urner Standesinitiative hat damit in Bundesbern eine wichtige erste Etappe geschafft. Ich gratuliere Ihnen zu dem Erfolg. Es ist eher selten, dass Standesinitiativen so weit kommen. Das ist ein grossartiger Einsatz, wo Landrätinnen und Landräte hier aus dem Saal für die Souveränität der Wahlfragen für Kantone eingesetzt haben. Schönen Erfolg. Jetzt geht es weiter. Und jetzt kommt ja der zweite Rat, der Nationalrat, dran. Und zeitlich kann man nicht genau sagen, wenn es kommt. Also im besten Fall, wir haben es gehört, allenfalls im Mai, eher aber in der kommenden Herbst- oder Wintersession 18. Danach, was kommt raus, ist dann in Erwägung zu ziehen beim Nationalrat. Nachher gibt es ja eine allfällige Volksabstimmung mit dem Ständemehr, also es bräuchte die Volks- und Ständemehr, weil es eine Verfassungsänderung ist. Und wir haben einfach eine zeitlich grosse Ungewissheit. Ich bin mit dem Regierungsrat zusammen skeptisch, ob wir bis 2020, bis wir parat sind mit dem Wahlsystem. Ich habe gesagt, es muss 2019 schon sein, sonst können wir ja die Vorlage nicht bringen, dass man bis dann den Entscheid hat von Volk und Stand. Und wir wissen ja dann noch nicht, wie Volk und Stand würde entscheiden. Wichtig zu dem Punkt wird Ihnen der Regierungsrat auch noch mitgeben. Falls dann aber Volk und Stand der Standesinitiative würde folgen, was dem Regierungsrat selbstverständlich auch recht wäre, oder? Weil ja der Kanton Uri das gefordert hat, dann wäre es ja ein einfaches, nachträgliches Wahlsystem im Volk, also das Wahlsystem nachträglich vorzulegen. Da haben sie nachher freie Hand zum Debattieren, wie so das Wahlsystem von uns könnte aussehen. Man könnte beim Alten bleiben, man könnte ausdehnen auf andere Gemeinden, der Majorz und so weiter. Jetzt, Ihr Rückweisungsantrag hat die Absicht, dass man jetzt den Entscheid vom Bundesgericht bis zur Landratswahl 2020, wir haben ja eine Übergangsphase bekommen, ein verfassungskonformes Wahlsystem zu schaffen, dass man dem nicht Folge leistet, sondern wir bleiben einmal beim Status quo. Wir lernen es, wie es ist. Wir wissen aber, es ist nicht verfassungskonform. Und der Regierungsrat ist der Auffassung, dass man heute, hier, was wir jetzt wissen, was wir Ihnen jetzt als Regierungsrat ausgeführt haben, von dieser jetzigen verfassungsrechtlichen Lage auszugehen ist. Und es ist schwierig, wenn man heute sagt, ja, eventuell tut dann Volk und Stand ja das beschließen. Man hat einfach die zeitliche Dimension, die problematisch ist. Im Fall, dass jetzt der Landrat den Rückweisungsantrag von CVP und SVP, FDP ebenfalls, habe ich gehört, stattgeben, besteht bei der kommenden Landratswahl ein erhebliches Anfechtungsrisiko. Also wenn wir nach dem Wahlsystem gehen, haben wir das Anfechtungsrisiko immer noch. Und es ist absehbar, dass die Beschwerden vom Bundesgericht natürlich anerkannt wird, ob sich das Bundesgericht noch einmal würde damit begnügen, am Kanton Uri noch einmal eine Übergangsfrist zu geben, um das System anzupassen. Da will ich nicht weiter darüber spekulieren. Es ist einfach, das will Ihnen der Regierungsrat mitgeben, eine risikobehaftete Option. Zusammengefasst, der Regierungsrat empfiehlt Ihnen, die Vorlage vom Regierungsrat dem Volk vorzulegen. Die drei dem Bundesgerichtsentscheid Rechnung, das ist das höchste Gericht in unserem Bundesstaat. Es setzt der Volkswille, also es setzt sachgerecht um, kommt am Volkswille am nächsten Mürner. Wir haben Rechtssicherheit in dieser zeitlich engen Frist. Wir haben kein Anfechtungsrisiko und kein Gewährleistungsrisiko. Wir verhindern eine Phase von der Unsicherheit. Und ich glaube, wir haben ja alle da drinnen das gemeinsame gleiche Ziel, dass man im 2020 mit einem verfassungskonform gewählten Landrat wird kennen, in die neue Legislatur starten. Ich danke Ihnen sehr, wenn Sie die Überlegungen vom Regierungsrat in Ihrem staatspolitisch wichtigen und verantwortungsvollen Entscheid einbeziehen. Sie sind der Gesetzgeber. Merci.
Gut, aufgrund von den Worten gehe ich davon aus, dass Eintreten nicht bestritten ist und gilt das beschlossen. Wir kommen zur Detailberatung, erste Lesung. Landrätin Silvia Läubli.
Herr Landratspräsident, meine Damen und Herren. Die Justizkommission will den Proporz in den Gemeinden mit 3 oder 4 Landratssitz abschaffen. Das bedeutet, dass sie die politischen Minderheiten in diesen Gemeinden will verdrängen. Es soll wieder ausschließlich das Recht der Stärkeren gelten. Immerhin dürfen wir hier im Landrat noch darüber diskutieren. In sogenannten demokratischen Ländern wie Russland oder der Türkei hat zum Vornherein nur eine Kandidatenchance, weil die stärkste Partei es so will. Und im Grunde genommen ist es vor der Einführung von Proporz in Uri nicht viel anders gewesen. Stimmen von Wählenden in der Minderheit werden bei der Mandatsverteilung im Majorzsystem nicht berücksichtigt. Das beeinträchtigt die Wahlrechtsgleichheit und die Wahlfreiheit und verstößt gegen elementare Grundrechte. Und auch wenn der Nationalrat dem Ständerat folgt und die geplante Verfassungsänderung am Volk vorgelegt wird, ist da damit noch nicht gesagt, dass der Kanton Uri dann einfach selber bestimmen kann, wie er sein Wahlsystem gestalten will. Sonst könnte er ja auch das Frauenstimmrecht wieder abschaffen. Es gibt Grundrechte der Stimmbürger, die kein Wahlsystem verletzen darf. Die Wahl- und Abstimmungsfreiheit ist in Artikel 34 Absatz 2 BV garantiert. Dort steht, dass jeder Stimmberechtigte ihren Entscheid gestützt auf einen möglichst freien und umfassenden Prozess von der Meinungsbildung soll treffen und entsprechend mit ihrer Stimme zum Ausdruck bringen kann. Bestandteil von der Wahlfreiheit ist die Wahlrechtsgleichheit. Dazu gehört, dass alle Stimmen formell gleich behandelt werden und alle Wähler von einem Wahlkreis über die gleiche Anzahl Stimmen verfügen, die gleichen Möglichkeiten zur Stimmabgabe haben und alle gültig abgegebenen Stimmen bei der Auszählung gleich berücksichtigt werden. Jede Stimme in einer Demokratie sollte auch die gleiche Chance auf Erfolg haben. Das nennt sich gemäss Bundesgericht Erfolgswertgleichheit. Im Majorzsystem wird das Recht auf Gleichbehandlung verletzt. Je mehr Gemeinden das System anwenden, desto weniger wird der Anspruch vom einzelnen Bürger, dass seine Stimme gleich behandelt wird und gleiche Aussicht auf Erfolg hat, erfüllt. Bei Mehrheitswahlen im Majorzsystem wirken sich nicht alle Stimmen gleich auf das Ergebnis aus. Bei Mehrheitswahlen könnten alle, die für eine unterlegene Kandidatin gestimmt haben, gerade so gut auf die Stimmabgabe verzichten. Am Ergebnis würde sich nichts ändern. Das hat mit Wahlgleichheit nichts zu tun und verletzt das Recht der Minderheiten. Es ist ein klarer Widerspruch zur Wahlfreiheit gemäss Artikel 34 BV und darum gemäss Bundesgericht mit den politischen Grundrechten nur dann zu vereinbaren, wenn die Bevölkerungszahl in einer Gemeinde, wo das Majorzprinzip gilt, gering ist und die Zugehörigkeit der Kandidaten zu einer bestimmten Partei für den Entscheid der Wähler tatsächlich eine untergeordnete Bedeutung hat. Das ist nach der damaligen Beweislage zum Beispiel für den Kanton Appenzell der Fall gewesen. Für den Kanton Uri stimmt die Annahme aber mit Sicherheit nicht. Der Beweis dafür lässt sich leicht erbringen. Alle Mitglieder von dem Parlament gehören an einer politischen Partei an oder sind zumindest Mitglied von einer Fraktion. Auch die, die in einer kleinen Gemeinde im Majorzsystem gewählt worden sind. Das Bundesgericht hat im Entscheid vom 12. Oktober 2016 zum Wahlsystem in Uri festgestellt, dass in den Gemeinden mit einem oder zwei Landräten der Majorz zulässig ist. Wir haben das mit Bedauern zur Kenntnis genommen, können aber damit leben. So wird sichergestellt, dass jede Gemeinde weiterhin im Landrat vertreten ist. In den Gemeinden mit mehr als zwei Landräten ist aber das Majorzsystem völlig fehl am Platz. Das Bundesgericht hat ja festgestellt, dass in den meisten Proporzgemeinden der Stimmanteil, den eine Liste benötigt, um bei der ersten Sitzverteilung einen Sitz überzukommen, zu hoch ist. In drei Gemeinden mit je drei Sitz beträgt er 25%, in einer Gemeinde mit vier Sitz 20%. Nur bei einer Gemeinde mit 9 Sitz wird das nötige Quorum von 10% erreicht, bei 15 Sitz beträgt es 6,3%. Das Bundesgericht hat darum die Beschwerde gut geheissen und der Kanton Uri beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, damit der Minderheitenschutz und eine angemessene Vertretung der Parteien im Parlament garantiert wird. Die Vorlage, die die Regierung ausgeschafft hat, erfüllt die Bedingungen und verdient eine Unterstützung. Würde man in den Gemeinden mit 3 oder 4 Sitzen auf das Majorzsystem umstellen, beträgt das Quorum für jeden Sitz mehr als 50%, und das ist auf jeden Fall zu hoch und verletzt den Anspruch auf Wahlrechtsgleichheit. Was die Justizkommission vorschlägt und dem Volk zur Abstimmung unterbreiten will, ist darum genau das Gegenteil von dem, was das Bundesgericht zum Schutz der Stimmbürger auf Wahlfreiheit aufgetragen hat. Der Antrag der Justizkommission will die freie Willensbildung einschränken und die 4 Gemeinden die unverfälschte Stimmabgabe verhindern. Sachliche Argumente dafür gibt es keine. Die Agglomerationsgemeinden Flüelen, Seedorf und Ettikhausen oder Silenen unterscheiden sich weder in Sachen Religion, Kultur, Sprache, Region, Geschichte oder ähnlichen Gründen von den Nachbargemeinden Altdorf, Schattdorf, Bürglen oder Erschfeld. Sie sind nur ein bisschen kleiner und haben ein bisschen weniger Landrat. Politisch spielen vielleicht andere Kräfteverhältnisse, je nach Gemeinde. In der einen ist die CVP stärker und in der anderen die FDP oder die SVP. Aber das ist ja gerade der Grund, warum der Proporz zum Schutz der Minderheiten auch in diesen Gemeinden wichtig ist. Auch das Argument, es gäbe in diesen Gemeinden kaum Ortsparteien, zählt nicht. Die Strategie, Programm und Wahlkampf für die Landratswahlen werden im Kanton Uri ohnehin von den kantonalen Parteigremien organisiert. Und auch in den kleinen Gemeinden kann es sich keine Kandidatin leisten, zu verheimlichen, welcher Fraktion sie sich anschliessen möchte. Sie würde ganz einfach nicht gewählt. Was ganz sicher nicht zutrifft, ist die Behauptung, dass die politische Zugehörigkeit in diesen Gemeinden keine Rolle spielt. Im Gegensatz zu anderen Kantonen wie Appenzell ist Parteizugehörigkeit in Uri schon seit Ende des letzten Jahrhunderts zentral. Die erbitterten Rivalitäten zwischen den katholisch-konservativen Freisinnigen und den ersten Vertretern der Sozialdemokraten in Uri können wir ja jeweils im Urner Wochenblatt nachlesen, wenn dort Titelseiten aus früheren Jahrzehnten abgedruckt werden. 1928 haben sich in Altdorf die Liberalen mit den Sozialdemokraten zusammengeschlossen und im ersten Wahlgang 4 Sitze erobert. Das Wochenblatt hat damals von Ungerechtigkeit, Unverschämtheit und Vergewaltigung geredet, genützt hat das aber nichts. Im zweiten Wahlgang haben die Liberalen noch 2 Sitze dazugewonnen, die Sozialdemokraten 1 Sitz bekommen und die Konservativen gerade noch 2. Als Folge davon haben damals 10 konservative Landräte eine Motion eingereicht, um das freiwillige Proporzwahlsystem in den Gemeinden zu ermöglichen. Der Landrat hat sich 1931 damit befasst. Die Liberalen und Sozialdemokraten sind gegen den freiwilligen Proporz gewesen, weil sie befürchtet haben, dass der Proporz nur dort eingeführt wird, wo die Konservativen mehr in der Minderheit sind. In den von den Konservativen beherrschten Gemeinden wie Bürglen oder Schattdorf wäre alles beim Alten geblieben. Sie sind damals im Landrat nicht durchgekommen. Motion von den Konservativen auf Einführung des freiwilligen Proporz ist überwiesen worden. Der Landrat hat aber an der nächsten Session die ganze Vorlage abgeschickt. Das Grundmuster dieser Auseinandersetzung ist auch heute noch zu erkennen im Antrag der Justizkommission. Bis sich im Kanton Uri der Proporz durchsetzen konnte, ist es sehr lang gegangen. 1984 hat das Kritische Forum eine Proporzinitiative eingereicht, die ist dann vom Volk abgelehnt worden. 1988 ist die nächste Proporzinitiative gekommen. Dort hat das Volk dann zugestimmt und auch Gemeinden nur Gemeinden Bauen, Isital, Silen, Spiedigen und Unterschächen sind dagegen gewesen, aber das sind ja mit grösserer Mehrheit ohnehin Majorzgemeinden. Im Jahr 2012 hat die junge CVP trotzdem einen ersten Versuch gemacht, den Proporz wieder abzuschaffen und ist damit deutlich gescheitert. Seedorf, Ettikhausen und Silen haben damals zwar für die Abschaffung des Proporz gestimmt, nicht aber Flüelen. Keine von diesen Gemeinden kann sich aber auf besondere Gründe berufen, die eine Sonderbehandlung rechtfertigen würden. Sie gehören alle zur grossen Agglomeration Urner Unterland, haben ihre Landrat jetzt schon seit mehr als 25 Jahren problemlos im Proporz können wählen und so den Stimmbürgern die Chance auf eine gleichberechtigte Wahl gegeben. Die Frage des Wahlsystems im Kanton Uri ist also vor allem eine politische Frage. Es geht um die Frage, wer die Macht hat und die möglichst ausschließlich für sich beansprucht. Die politischen Parteien haben das schon 1931 deutlich erkannt. Der Machtanspruch der Mehrheitsparteien ist aber kein taugliches Argument, wenn Uri unter dem Vorwand, die Kantone würden in ihrem Wahlsystem stark eingeschränkt das freie Wahlrecht der einzelnen Bürger beschränken und das Majorzsystem in gewissen Gemeinden wieder einführen. Das Gleichheitsgebot, die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe von allen Stimmbürgern, auch die von den Minderheiten, muss gemäss Bundesverfassung garantiert bleiben. Wenn eine Mehrheit im Landrat das Rad wieder zurückdrehen und das Freiheitsrecht der Stimmbürgerinnen einschränken, wird eine neue Beschwerde als Bundesgericht unumgänglich sein. Daran ändert auch die vom Ständerat jetzt befürwortete mögliche Änderung der Bundesverfassung nichts, weil auch eine flexiblere Ausgestaltung des Wahlverfahrens in den Kantonen das Freiheitsrecht der Stimmbürgerinnen nicht beeinträchtigen darf. Die Vorlage der Regierung trägt diesen Bedenken Rechnung und muss darum unterstützt werden. Danke.
Landrat Christian Schwaller, Sie haben das Wort.
Geschätzter Präsident, geschätzte Damen und Herren. Wenn wir schon im Eintretensvotum gehört haben, wird durch die SVP-Fraktion aus verschiedenen Überlegungen Rückweisungsantrag zum vorliegenden Gesetz über Verhältniswahl vom Landrat im Sinne von einem Marschhalt beantragen. Kommen wir kurz zur Begründung. Bereits in der Vernehmlassung hat sich die SVP-Fraktion grundsätzlich zum bestehenden Wahlsystem bekannt, aber aufgrund der damaligen Ausgangslage die vorgeschlagene Änderung von der Justizkommission als das kleinere Übel erachtet als der doppelte Pukelsheim. Zwischenzeitlich hat sich auf Bundesebene die Ausgangslage geändert. Wir haben schon gehört, der Ständerat hat letzte Woche die beiden Standesinitiativen bezüglich Souveränität in Wahlfragen von der Kantonierung und Zug behandelt und überwiesen. Beide Initiativen bemängeln, dass das Bundesgericht die Anforderungen an die Wahlsysteme laufend verschärft und den Kantonen immer weniger Spielräume lässt. Das Bundesgericht hat damit den Kantonen zur Ausgestaltung ihrer Wahlverfahren einen engen Rahmen vorgegeben. Das hat zu Unmut in gewissen Kantonen so im Kanton Uri geführt. Mit dem Entscheid vom Ständerat wird der Föderalismus wieder gestärkt und es ist ein klares Zeichen dafür, dass der Kanton bei der Gestaltung der Wahlsysteme wieder mehr gesetzgeberischen Spielräume verschafft werden soll. Und ich kann dort die Linken und die Grünen vielleicht beruhigen, also das Frauenstimmrecht ist dann nicht Bestandteil des kantonalen Wahlsystems. Angesichts der aktuellen Bewegungen auf Bundesebene ist die SVP-Fraktion klar der Ansicht, dass es aktuell keinen Sinn macht, das bewährte Urner Wahlsystem aufgrund des Entscheids vom Bundesgericht anzupassen. Mit der sich abzeichnenden bzw. angedenkten Änderung vom Bundesverfassungsrecht könnte die Anpassung bereits für die übernächste gesamte Einjährungswahl wieder überflüssig bzw. hinfällig sein. Eine Anpassung vom Gesetz über die Verhältniswahl wäre in der aktuellen Situation ein Schnellschuss. Zum Schluss noch. Wahlsysteme sollen eine gewisse Konstanz aufweisen und auf lange Frist ausgelegt sein. Und das ist mit der vorliegenden Vorlage und der Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen nicht gegeben. Ein Marschhalt ist angezeigt. Namens der SVP-Fraktion stelle ich aufgrund des Artikel 101 von der GO vom Landrat folgenden Antrag. Das Geschäft Änderung vom Gesetz über Verhältniswahl, Proporzgesetz vom Landrat, ist der Regierungsrat mit folgender Direktive zurückzuweisen. Das Geschäft ist so lange zu sistieren, bis auf Bundesebene Klarheit in dieser Angelegenheit herrscht. Geschätzte Landrätinnen und Landräte, ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Besten Dank.
Wir haben einen Antrag auf Rückweisung mit Direktiven. Das ist ein Ordnungsantrag. Wir müssen über diesen Antrag sofort befinden. Ich werde aber das Wort freigeben zu dem Antrag. Landrat Flavio Giesler.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will den Antrag unterstützen und das kurz begründen. Die Ausgangslage hat sich bei dieser Wahlsystemfrage wirklich vor einer Woche grundlegend geändert. Man hat ehrlicherweise ja nicht davon ausgehen, dass das im Ständerat durchkommt, die Standesinitiative. Weil bei Standesinitiativen ist das immer sehr schwierig, oder, dass man die durchbringt. Man hat damals schon im Landrat mehr davon geredet, man will das Zeichen setzen zu Bern. Das hat man sicher schon gemacht und jetzt erfreulicherweise ist das sogar durchgekommen. Das hat sich so in dieser Art wie es geändert, dass man nicht mehr genau weiss, was jetzt auf Bundesebene läuft. Und es ist sicher schön, dass die Mehrheit vom Ständerat da bestätigt hat, dass die Rechtsprechung vom Bundesgericht zu weit geht und die Kantone insbesondere auch in der Frage vom Majorzsystem stark eingeschränkt werden. Jetzt haben wir aber auch plötzlich die Frage, ja, wie läuft das weiter auf Bundesebene? Bei einer Ablehnung wäre es klar gewesen, dann müssen wir jetzt das da ändern. Jetzt meine ich, ist es richtig, zumindest mal abzuwarten, bis der Nationalrat entschieden hat. Weil einerseits, wenn der Nationalrat das Gottes Namen würde ablehnen, wäre auch Klarheit, dann müssten wir wieder kommen mit dem Vorschlag. Wenn er es aber würde annehmen, dann könnte man sich überlegen und das sauber abklären, ob man es so hängen lassen. Man hat auch die Zeit, wird voraussichtlich ja im Sommer oder im Herbst, der Herbstsession spätestens im Nationalrat kommen. Und ich meine, das würde zeitlich noch länger vom Fahrplan her, dass man das schlimmstenfalls auch könnte ändern auf die nächsten Wahlen. Ich will aber nur noch ganz kurz darauf eingehen, auf die Vorwürfe, die gekommen sind. Es handelt sich dann eine Trotzreaktion um undemokratisches Verhalten der bürgerlichen Partien. Ist es selbstverständlich nicht. Und darum möchte ich kurz die Hintergründe, wie wir auf die Lesung gekommen sind, auch noch schnell bringen. Man hat ja gesehen, und das ist sehr demokratisch so zustande gekommen, dass bei der Initiative von der Jung-CVP damals hat man gesehen, dass Gemeinden Seedorf, Hüsen und Zillen die angenommen haben und ausdrücklich und demokratisch gesagt haben, wir wollen zum Maiort zurückkehren. Bei der Gemeinde Flielen war es anders. Die Gemeinde Flielen hat das knapp abgelehnt, hat sich aber die Meinung in dem Sinn geändert und dem Gemeinderat hat die Stellungnahme abgegeben, dass sie das auch wollen. Und zwar aus dem Grund, weil man bei der letzten Landratswahl gesehen hat, dass das einfach nicht funktioniert. Ich denke, der Landratspräsident persönlich hat da ein Lied davon singen, er hat die Wahl zu Flielen erlebt. Und dort hat eigentlich die SP Grüne gerade selber den Beweis erbracht, dass dort die Partien nicht im Vordergrund stehen. Man hat schweizweit eine einmalige Sache geschaffen, eine Listenverbindung zwischen SP Grüne und FDP gemacht. Und ich meine, nur schon das allein, es hat ja den Beweis sein, dass man einfach dort die Köpfe reinbringen und ums Inhaltliche, wo die Partien meilenweit auseinanderlegen, wirklich nicht mehr viel gegangen ist dort. Das ist das eine. Das andere ist noch, ich habe einfach immer ein Problem damit, wenn man die Seedorf-Fettighäuser-Sillen gar nicht antritt als SP und nachher sagt, wir werden ja dort, haben wir nie eine Chance. Wenn man nicht antritt, kann man nämlich einfach schlicht auch nicht gewählt werden. Das zu dem, es ist keine Trotzreaktion, die bürgerlichen Partien sind dort mal zusammengehockt und haben einfach schlicht gesagt, wir meinen jetzt, wir sind gezwungen, etwas zu machen wegen dem Bundesgericht und wir schauen jetzt nach dem kleinsten Übel. Und da hat man geschaut, wie sind die letzten Abstimmungen gelaufen zu dem Thema, was will die Bevölkerung, was wollen die entsprechenden Gemeinderäte, und ist man auf die Lesung gekommen. Wie gesagt, die Lesung wäre nach wie vor eine gute Lesung, falls der Nationalrat das ablehnt. Wenn aber der Nationalrat diese Standesinitiative durchbringt, meine ich, kann man auch abklären, ob es sich würde lohnen, das Ganze so zu lassen. Aber die Zeit sollten wir uns jetzt noch nehmen, mindestens bis im Herbst, und die haben wir euch. Und darum bin ich dafür, dass wir den Rückweisungsantrag unterstützen. Danke.
Antrag Pascal Blöchlinger, Sie haben das Wort.
Ich möchte auch noch ein bisschen den Entscheid vom Ständerat einordnen und folgen, die ich persönlich daraus ziehe. Es ist tatsächlich so, dass das Bundesgericht mit dem Entscheid an die Kantone eigentlich für die Wahlen nur noch zwei Möglichkeiten sieht. Ein doppelter Buckelsheim für die grossen Gemeinden und das Majorzsystem für bis nur zwei Sitze. Wenn man drei Sitze wollen, ist das schon wieder fraglich, ob das dem Bundesgericht genehm wäre. Das Bundesgericht selber hat aber in ihren Entscheid auch keine saubere Linie gefahren. Eins haben die Majorzwahlen selber generell hinterfragt und das dann wieder mit dem Urnerentscheid wieder korrigiert. Durch das ist aber auch der Widerstand auf nationaler Ebene gestiegen. Es gibt zum Beispiel Kantone wie Graubünden, die nur das Majorzsystem kennen. Soll das jetzt durch das Bundesgericht verboten werden, obwohl auf nationaler Ebene das Volk dann wieder majorzmässig den Ständerat wählen und Nationalrat im normalen Proporz und nicht im Puckelsheim. Dort soll es gehen, auf kantonaler Ebene aber nicht. Das sind Fragen, die das Volk, ja, ich möchte das nicht wissen erklären, warum das so ist. So ist für mich eben die Entscheidung vom Ständerat auch einzuordnen, dass man eigentlich nicht wirklich zufrieden ist, dass jetzt das Bundesgericht so eingegriffen hat in unser Recht. Bei diesem Erfolg jetzt vor dem Ständerat möchte ich aber gleich noch auch erwähnen, dass der Kanton Uri nicht untätig war. Sie hat mit der Ständerätlichen Kommission geholfen, den Vorschlag, den wir jetzt durchkommen, auszuarbeiten, und möchte Ihnen dafür auch danken. Ich verstehe auch die Regierung, wenn Sie jetzt hier Ihre Stellung haben und sagen, wir brauchen, wir wollen reagieren, wir können jetzt nicht einfach rauszögern und warten. So einen Auftrag vom Bundesgericht muss die Regierung ernst nehmen. Ich als Landrat und am Schluss aber auch als Bürger, wenn ich dann gehe, stimme über so ein System, hat zum Glück mehr Freiheiten. Was ist denn beim Erfolg der Ständesinitiative im Nationalrat und später vor dem Volk? Soll das Wahlsystem dann wieder angepasst werden? Für mich passt mein Wahlsystem nicht zu mir, nichts, dir, nichts an. Ich gehe mit Volksrecht da nicht so um. Und das soll das Bundesgericht halt auch hören. Ein Wahlsystem soll konstant sein und insbesondere das Surner Wahlsystem, das mehrmals vom Volk bestätigt wurde, darf nicht unter Druck jetzt rasch eigentlich zur Unzufriedenheit von allen angepasst werden, um später dann wieder zu wechseln. Unser demokratisches System wird seit eh und je vom Volk gestaltet und ist demokratisch tief legitimiert. Da kritisiere ich jetzt halt auch das Bundesgericht, es sollte verstehen und es lassen lassen, selber gestalterisch tätig zu werden. Ihre demokratische Legitimation ist für mich nie so tief, wie das vom Volk muss selber wählen. Ich danke für eure Unterstützung.
Jetzt noch Wortmeldungen zum Rückweisungsantrag. Ja, Anträtin Nora Sommer.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Grundsätzlich verstehe ich, warum man sich überlegt, einen Rückweisungsantrag zu machen und das Geschäft zurückzuweisen. Trotzdem ist die Fraktion der SP und Grünen dagegen und wird dem Rückweisungsantrag nicht zustimmen. Und das, wo man ganz klar kann an den Ausführungen von der Frau Regierungsrätin Heidi Zgraga. Das Bundesgericht hat gesagt, dass wir bis im 2020 ein verfassungskonformes Wahlsystem haben müssen. Auch wenn die Standesinitiative jetzt weiter beraten wird auf Bundesebene in Bern, bedeutet das noch lange nicht, dass bis 2020 dort eine Entscheidung getroffen wurde. Vor allem nicht, weil auch das vor das Volk müsste. Wir haben einen Zeitdruck, das Wahlsystem muss bis 2020 angepasst werden. Wegen dem bin ich dafür, dass man das jetzt diskutiert und das Geschäft nicht einfach zurückweist. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
Weitere Wortmeldungen zum Rückweisungsantrag? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann werden wir über den Rückweisungsantrag abstimmen. Wer für den Rückweisungsantrag ist, wird das mit der Plus-Taste bezeigen. Dagegen die Minustaste, Enthaltung, Nulltaste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 50 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und einer Enthaltung den Rückweisungsantrag gutgeheissen. Das heisst, das Geschäft ist so lange zu sistieren, bis auf Bundesebene Klarheit in dieser Angelegenheit herrscht. Wir würden jetzt Pause machen bis um 10:30 Uhr.